Willkommen im Wahlkampffinale. Willkommen bei der Elefantenrunde der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin auf Puls 4, Puls 24, ATV, Join und auf Krone TV. Einen schönen guten Abend an meinen Partner für den heutigen Abend, an Klaus Herrmann, geschäftsführender Chefredakteur der Kronenzeitung. Herzlich willkommen.
Guten Abend, schönen guten Abend. Heute ein letztes Mal die Positionen der Spitzenkandidaten abklopfen. Wir begrüßen dabei sehr herzlich den Bundeskanzler und Spitzenkandidaten der ÖVP, Karl Nehammer.
Guten Abend.
Für die SPÖ heute hier Andreas Babler.
Guten Abend.
Für die Grünen Werner Kogler.
Guten Abend.
Und ein herzliches Willkommen an die Spitzenkandidatin der NEOS, Beate Meindl-Reisinger.
Schönen guten Abend.
Wie Sie sehen, ist ein Pult hier leer, das Wasserglas ist voll. Es ist beides, Pult und Wasserglas sind reserviert für FPÖ-Chef Herbert Kickl, den wir natürlich so wie die anderen Spitzenkandidaten vor Monaten eingeladen haben. Vergangenen Donnerstag wurde uns dann von FPÖ-Seite mitgeteilt, dass Herbert Kickl nicht an der Sendung teilnehmen wird. Unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass man ja auf FPÖ-TV und das unter Anführungszeichen sich ohne Zensur informieren könnte. Das könnte man umfangreich kommentieren oder einfach hier im Raum, im Studio stehen lassen.
Wir wollen uns gar nicht zu lang aufhalten mit dem Abwesenden. Daher nur so viel vorneweg. Zu den Vorwürfen seitens der FPÖ an Puls 24 hat die Redaktion ein Statement verfasst. Das können Sie alle gerne nachlesen nach der Sendung auf puls24.at. Und ein allerletztes Mal die herzliche Einladung an den Herrn Kickl. Pult ist bereit, Wasserglas steht bereit. Wenn Sie spontan dazukommen wollen, wir sind bis 22.25 Uhr auf Sendung. Wir zahlen Ihnen auch gerne das Taxi. Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, können dann später an einer Live-Zuseherinnen-Befragung teilnehmen und uns unter anderem per Fragebogen mitteilen, wer Sie denn heute am meisten überzeugt. Dazu kommen wir später noch. Aber wir starten jetzt mal rein ins Inhaltliche und in die Sendung mit Thema Nummer 1. Hochwasserkatastrophe und Hilfe für die Betroffenen. Klaus Herrmann, bitte.
Das Hochwasser liegt natürlich auf der Hand, dass wir uns zunächst damit beschäftigen. Es hat uns in den vergangenen Tagen stark beschäftigt. Es hat das halbe Land unter Wasser gesetzt und viele Opfer hervorgerufen. Herr Bundeskanzler, Sie haben den Katastrophenfonds deutlich aufgestockt. Die EU schießt auch noch einmal 500 Millionen Euro zu. Zur Katastrophenhilfe in Österreich. Und heute haben Sie verkündet, dass die Betroffenen in Niederösterreich nicht wie sonst üblich bis zu 20% ihrer Schäden ersetzt bekommen, sondern 50% und in Ausnahmefällen sogar bis zu 80%. Ist das eine einmalige Aktion? Bleibt es bei einer einmaligen? Oder wird das künftig auch bei anderen Katastrophenfällen zum Tragen kommen?
Zum einen lassen Sie mich bitte die Gelegenheit wahrnehmen, weil wir auch jetzt hier in der gesamten Runde stehen, bis auf Herbert Kickl, nach dieser Tragödie der Umwetterkatastrophe und daraus resultierend in vielen Überschwemmungen, Schneebrüchen, aber vor allem auch den Todesopfern, dass wir vor allem den Angehörigen der Todesopfer unser Beileid ausdrücken auf der einen Seite, und auf der anderen Seite konnte ich mich selbst wie andere auch ja überzeugen, wie dramatisch die Folgen dieses Hochwassers sind und wir an der Seite der Menschen stehen, die gerade jetzt auch immer noch in diesen Stunden die Keller ausschöpfen oder den Schlamm wegräumen oder die Unternehmen versuchen, wieder in Gang zu setzen. Tatsächlich ist es so, dass es gelungen ist, dass wir, wie andere betroffene Länder auch, es sind ja neben Österreich auch Tschechien, die Slowakei, Polen, vor allem jetzt auch besonders Rumänien, betroffen von diesen Starkregenereignissen und Umwetterkatastrophen. Und daher hat die Kommission sich bereit erklärt, auch zusätzlich zu helfen. Diese 500 Millionen Euro, die wir jetzt möglich gemacht haben aus den sogenannten Kohäsionsfonds, die sonst nicht zur Verfügung gestanden wären, sind tatsächlich jetzt wichtiges Geld, das dazukommt, damit rasch geholfen werden kann. Generell steht dieses Geld allen Bundesländern zu, die betroffen sind. Ist das, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Es ist nicht nur Niederösterreich, sondern genauso auch natürlich Oberösterreich, die Steiermark, Burgenland, dort, wo es Betroffenheiten gibt und aus dem Katastrophenfonds bedient werden. Wir konnten mit dieser Maßnahme jetzt aber auch sicherstellen, dass Niederösterreich, das sind ja Ländersache oder Länderverantwortung, wie hoch die Schadenersatzquote ist, eben deutlich erhöhen konnte auf 50%, in besonderen Fällen sogar auf 80%. Wie es dann weitergeht, das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Frage, die wir diskutieren sollten, wie wir Anspruchshöhen generell sozusagen bundesweit neu denken können oder müssen, das aber liegt tatsächlich in der Verantwortung der Bundesländer. Da ist es wichtig, dass die Landeshauptleute, die Landeshauptfrau gemeinsam zu einem Vorschlag, zu einer Lösung kommen. Wir als Bund, als Bundesregierung haben unsere Verantwortung wahrgenommen, haben die Geldmittel zur Verfügung gestellt, damit tatsächlich den Menschen geholfen werden kann.
Herr Kogler, Sie haben davon gesprochen, dass 80% notwendig wären. Sind Ihnen diese 50%, die jetzt verkündet wurden, für Niederösterreich genug? Und wenn es 80% dauerhaft sein sollten, wie ist das dann finanzierbar?
Ja, erstmal möchte ich mich anschließen, dass bei einer derartigen dramatischen Katastrophe, was auch immer die Ursachen waren, schon auch unsere Anteilnahme bei den Opfern sein sollte, auch jenen, um auf das zu kommen, wo die Schäden derart dramatisch sind. Und sie sind für viele, auch Betriebe im Übrigen, aber vor allem für Familien mit ihren Häusern, so gestaltet, dass man mit den ursprünglichen 20% nicht weit gekommen wären. Ich habe 80 vorgeschlagen. Das stimmt. 100% ist umstritten, weil es ja auch für die Zukunft um ein Signal geht, dass alle auch ein bisschen mit Eigenverantwortung arbeiten sollten. Auf die Debatte würde ich nicht eingehen, aber in Ausnahmefällen bis 100%. Ich habe es umgedreht, instinktiv von 20 auf 80%. Ich halte es und in Ausnahmefällen bis 100, das halte ich nach wie vor für sinnvoll. Jetzt ist das einmal, glaube ich, ein guter Schritt in die Richtung und wir haben ja damit die massiven Erhöhungen ja festgelegt. Also es kostet ja, das muss man ehrlicherweise sagen, es kostet ja auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler was. Und deshalb bin ja ich der Meinung, dass wir schon auch an der Stelle darüber reden sollten, wie wir zukünftig Steuermittel auch einsetzen. Wir brauchen wesentlich mehr Boden- und Naturschutz, weil dort liegen nämlich die Ursachen dieser dramatischen
Überschwemmungen.
Das Steuergeld in Renaturierung und Naturschutz geben und nicht immer noch mehr Milliarden in das Verbetonieren, aus welchen Gründen auch immer. Das ist leider der Fall. Gerade in Niederösterreich ist das leider der Fall.
Das werden wir noch ausführlich diskutieren, Frau Meinl-Reisinger. Sie würden gerne Finanzministerin werden. Wenn Sie das schaffen, würden Sie höheren Hochwasserhilfen, höheren Katastrophenhilfen zustimmen?
Ich möchte auch an dieser Stelle zuerst einmal mein Mitgefühl all denen ausdrücken, die so viel verloren haben. Es sind Menschen gestorben und es sind so dramatische Berichte gewesen von Menschen, die tatsächlich alles verloren haben. Also unser Mitgefühl gilt diesen Menschen und der Dank, das möchte ich an der Stelle wirklich sagen, weil das so übermenschlich war, den Feuerwehren, den Blaulichtorganisationen, aber auch Nachbarn, Nachbarinnen, Menschen, die da einfach geholfen haben. Das war ein unfassbarer Zusammenhalt. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Zusammenhalt auch in der Frage, wie bewältigen wir das jetzt, diese Krise, aber auch zukünftige Krisen, dass wir diesen Zusammenhalt auch in der Politik zeigen. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, dass suggeriert wird, dass es jetzt ein erneutes Kostes, was es wolle, gibt. Ich habe es gehört, das sind teilweise Ersatzraten von 100% die Rede. Und so ehrlich muss man sein, das ist weder redlich noch richtig. Das Wichtige ist, und da möchte ich aber durchaus auch sagen, das ist angesprochen worden, richtig angesprochen worden, ist, dass man jetzt rasch und akut hilft und nicht die Menschen in einen fürchterlichen Dschungel an Richtlinien oder sonstigen Behördengängen schickt. Weil das zugrunde liegende Problem, und das sind die strukturellen Fragen, die wir gemeinsam angehen sollten, ist, man kann sich schon die Frage stellen, ob das so gescheit ist, dass wir neuen Katastrophenschutzgesetze haben, neuen Katastrophenfondsgesetze und dann entsprechende Regelungen und es jetzt dann zukünftig darauf ankommt, welche Postleitzahl meine Gemeinde hat, wo ich von Hochwasser betroffen bin, welche Ersatzrate ich bekomme. Also ich halte das nicht für besonders klug. Ich möchte auch an der Stelle sagen, dass ich auch strukturell meine, dass wir sicherstellen in der Zukunft, dass diese Katastrophenschutzfonds, dass diese Gelder auch da drinnen bleiben oder zumindest für strukturelle Maßnahmen genutzt werden, um sozusagen die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Weil was wir schon gesehen haben, ist, dass das halt im allgemeinen Budget versickert ist und jetzt aufgestockt werden musste. Übrigens, Gott sei Dank, auch mit EU-Hilfe. Das finde ich ja ganz großartig. Also das würde ich mir schon wünschen, da sehr ernsthaft drüber zu reden, wie wir das zukünftig bewerkstelligen, weil so halte ich das nicht für besonders gescheit. Und ja, der Hauptpunkt ist aber auch, und das hat auch was mit der Frage der Risikotragung zu tun, Bodenversiegelung und die Frage von Widmungen, gerade auch in Risikogebieten. Da bin ich schon auch, wenn der Steuerzahler die Risiken übernehmen muss von Widmungen in Gebieten, wo man eigentlich nicht hätte bauen sollen, dann habe ich damit schon ordentlich ein Problem. Ein letzter Punkt noch. Was nicht passieren darf, ist, dass das jetzt zum Anlass genommen wird, zu sagen, jetzt gibt's neue Steuern. Ich will keine neuen Steuern und ich würde mir auch wünschen, dass wir hier einen Pakt schließen, dass es keine neuen Steuern gibt.
Herr Babler, keine neuen Steuern, aber einerseits haben Sie 100% Schadensabdeckung gefordert. Andererseits gibt es Ihren Parteifreund Hans-Peter Doskozil im Burgenland, der von einer Pflichtversicherung, wie manche andere gesprochen haben, ist das 100% Ziel einerseits erreichbar. Und was halten Sie von der Pflichtversicherung?
Ja, zuerst mag ich Ihnen antworten und vielleicht ein bisschen auch zusammenführen, was hier auch Gescheites gesagt worden ist jetzt, und dass wir eine wahnsinnige Naturkatastrophe erlebt haben. Das ist der Punkt. Mit Todesopfern, mit Einsatzstunden, mit einer Einsatzfreudigkeit, aber vor allem mit dem Verlust von Werten, die man sich geschaffen hat, die man sich gebaut hat, die Einfamilienhäuser, vieles, was da jetzt weg ist. Nicht zu vergessen, was das heißt für viele Menschen, wenn sie 30, 40 Jahre sparen müssen, um sie ihr Haus zu schaffen und über Nacht kommt da Wasser und es ist weg. Also insofern aus der persönlichen Betroffenheit von Menschen heraus auch zu denken und politisch zu denken. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, schnell zu helfen, unbürokratisch zu helfen, aber auch für die Zukunft sicherzustellen. Und das ist die Aufgabe der Politik, dass sie nicht sozusagen ihr Lebenswerk verlieren und dann diskutiert, ob 20, 30, 50 oder 70% Ersatzraten sind. Also schon aus der Realität von Menschen anzuerkennen, das sind Lebenswerke, die da geschaffen worden sind, wo viele Menschen jahrzehntelang dafür gearbeitet haben. Und wir reden über diese Geschichten auch, und ich mag da mal einen neuen Aspekt bringen, dass wir schon auch genau in solchen Krisen sehen, was auch dieses Land auch ausmacht. Zusammenhalt, Solidarität, an Feuerwehren, auch bei mir anrufen aus anderen Bundesländern, Bürgermeistern und sagen, wir könnten wem schicken, und man vermittelt es dann in die Landeswarnzentralen, das Angebot zu helfen von zivilen Menschen, die helfen, wenn der Nachbar sozusagen schwer betroffen ist, andere, die sich beteiligen, die heute noch stehen und helfen beim Ausschaufeln und bei vielen anderen. Das ist etwas, was Österreich auch auszeichnet. Und ich mag auch mit diesen Aspekt bringen, weil oft in der Politik schaut es ja so aus, dass alles auf Spaltung, alles auf Gruppen gegeneinander. Wir haben einen hohen Wert in Österreich, nämlich dass man voneinander schauen und sich helfen. Und ich drehe es nochmal um, auch die Einsatzkräfte beispielsweise in meiner Stadt, wie viele Leute da geholfen haben. Ich habe 6 Feuerwehren in der Stadt, das sind insgesamt 500 Menschen, die im Einsatz ehrenamtlich stehen, wo dann auf einmal Betriebe gekommen sind, Vereine gekommen sind, im Einsatz schon. Heute jetzt, gerade am Nachmittag, dann noch ein Gastronom, der nochmal alle Feuerwehrleute eingeladen hat zu einem Essen. Aber weil sie ja wissen, dass wir auch im Ausland helfen. Aber meine Feuerwehren sind gestanden in Slowenien bei schwierigen Schneebruchsituationen vor vielen Jahren, haben sie da Wochen Urlaub nehmen müssen, sind dorthin gefahren, um anderen zu helfen. Und dieser Aspekt kommt mir ein bisschen zu kurz, deswegen sage ich auch, das sind Dinge, das sind Werte in Österreich, auf die wir stolz sein und die wir unterstützen sollten politisch.
Dann nicht geantwortet haben Sie auf die Frage nach der Pflichtversicherung, dann gleich die Frage an alle 4 Kandidaten, an die Kandidatin und an die 3 Kandidaten. Wir haben einige Tafelrunden vorgesehen, das wäre nun die erste. Sind Sie für eine Katastrophenfallpflichtversicherung?
Okay.
Ein ganz klares
Jein von allen. Also ganz, ja.
Haben wir das vielleicht kurz erläutern.
Ich finde, das ist ein Moment.
Wir gehen zum Thema Bodenschutz, bevor wir die Pflichtversicherung noch näher erläutern, weil uns, glaube ich, allen klar ist, dass Sie sagen, das hängt davon ab, wie das ausgestaltet sein wird. Aber auch ganz klar ist, dass alle, die was von Hochwasser- und Katastrophenschutz verstehen, sagen jetzt, es ist ja schon aufgeschlagen worden vom Herrn Kogler und von der Frau Meindl-Reisinger. Wir müssen uns darauf konzentrieren, möglichst viel guten, durchlässigen Boden zu erhalten und den Flüssen mehr Raum zu geben. Jetzt beginne ich wieder bei Ihnen, Herr Bundeskanzler. Die ÖVP ist ja dagegen, fixe Obergrenzen einzuführen, wenn es um den Bodenverbrauch geht. Und Sie haben in Ihrem Österreich-Plan, das habe ich mir sehr genau angeschaut, nicht ein einziges Mal das Wort Bodenschutz verwendet. Fehlt es Ihrer Partei hier an Problembewusstsein?
Zunächst einmal finde ich, ist es wichtig, die Relationen zu sehen und auch ein Stück weit zu verstehen. Also in Österreich insgesamt sind von der Gesamtfläche Österreichs 7% der Gesamtfläche versiegelt und sogenannt auch in Anspruch genommen und 93% der Gesamtfläche Österreichs nicht. Das ist deshalb wichtig, weil ich glaube, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen müssen, wie tatsächlich die Relationen gesetzt sind und warum wir uns dafür einsetzen, dass es dort beurteilt werden soll, wo am besten beurteilt werden kann. Andi Babler wird das wissen als Bürgermeister, ist es eben entscheidend, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort sehr genau oft beurteilen können, wie schaut die Zukunftsprognose zum Beispiel ihrer Gemeinde aus? Wie schaut das Thema leistbares Wohnen aus? Wo könnten noch in Zukunft Betriebe angesiedelt werden und Arbeitsplätze entstehen? Und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt dazu. Es geht immer auch um den Natur- und Umweltschutz. Renaturiert wird in Österreich seit Jahrzehnten, da brauchen wir keine Vorgaben aus Brüssel. Wir haben jetzt erst als Bundesregierung 1 Milliarde Euro investiert in das größte Renaturierungs- und Hochwasserschutzprogramm in der jüngeren Geschichte, nämlich in Zukunft im Rheintal, im Vorarlberg. Und das Thema ist, es muss in Summe und miteinander gedacht werden. Es darf nicht auseinander gedacht werden, es muss sozusagen ein Gemeinsames geben. Und der Gemeindebundpräsident hat ja schon auch für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister klargestellt, es ist ja auch im Interesse der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass Ortskerne wiederbelebt werden, dass Flächen effektiv und effizient genutzt werden.
Hier muss man aber dazu sagen, dass diese gemeinsame Strategie und dieses gemeinsame sich bekennen zu mehr Bodenschutz jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass der Bodenverbrauch massiv gedrosselt wurde. Wir sind erst im Sommer wieder von der OECD ermahnt worden, dass wir im internationalen Vergleich extrem schnell Boden verbrauchen in Österreich. Bleiben Sie trotzdem dabei zu sagen, fixe Obergrenzen, das macht keinen Sinn.
Ja, weil wir nicht mit sozusagen einem Reißbrett über ganz Österreich drüber gehen können und sagen, in jeder Lage ist es gleich. Das Waldviertel ist anders als Täler in Tirol. Okay. Man muss auf Besonderheiten Rücksicht nehmen, darauf eingehen und die Zukunft gemeinsam konstruktiv mitgestalten. Aber nur noch die Zahl gemeinsam zu denken, 7% nur von der Gesamtfläche Österreichs ist entweder versiegelt oder in Anspruch genommen.
Übrigens, meine lieben Damen und Herren, ab sofort können Sie mitvoten, wer Sie heute Abend hier im Studio am meisten überzeugt. Also von den Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatinnen über Klaus Herrmann und mich können Sie nicht abstimmen. Aber manche von Ihnen werden sich trotzdem melden. Und auch nicht über Herbert Kickl, ganz genau. Gut, ich gebe das an Sie weiter. So groß kann das Problem ja nicht sein, hören wir jetzt. Wenn nur 7% der Gesamtfläche Österreichs überhaupt verbraucht sind an Fläche, Herr Kogler.
Ja, wir kommen ja gleich wieder zur Rolle der Bundesländer, die in dem Fall keine gute ist. Und deshalb nur ein Mini-Nachtrag zu vorher. Ich bin auch klipp und klar der Meinung, dass diese Ersatzquoten, die Hilfen in jedem Bundesland gleich sein sollen. Das ist ja wirklich abenteuerlich. Da hast 20, da hast 30, ja, da hast 40. Jetzt gehen wir dahin. Das muss wirklich eine Landeshauptleutekonferenz oder was Vergleichbares schaffen. Die Bundesverfassung sieht vor, dass dafür genau die Länder zuständig sind und im Wesentlichen nur die Länder. Also
alle
machen wir das.
Bitte zum Thema. Dann,
genau, ja, weil da kommen Sie ja schon wieder ins Spiel. Und jetzt muss man jetzt schon Folgendes festhalten. Die, die es wirklich blockieren, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fangen schon an umzudenken, sind die Bundesländer. Und zwar was? Ein ehrliches und verbindliches Ziel. Ich gebe dem Herrn Parteivorsitzenden ja recht. Es geht ja nicht darum, dass wir über ganz Österreich mit dem Lineal das Gleiche machen, sondern dass es darum geht zu schauen, wo brauchen Gemeinden noch was, wo weniger. Und das kann man alles organisieren. Aber insgesamt ist ein Boden- und Naturschutz nur ehrlich, wenn man den Verbrauch auch mit der Menge begrenzt und dabei flexibel bleibt. Und warum ärgere ich mich da so? Weil vor 2002, da habe ich gerade angefangen als Abgeordneter in der Zeit, 2013 waren auch sogenannte Jahrhunderthochwässer, jetzt wird es eh immer ärger. Das ist ja die Folge des Klimawandels, dass die 100- und 1000-jährigen Hochwässer, so wie in Wien, jetzt schon alle paar Jahre vorbeikommen. Das sollte uns auch aufrütteln noch anschließend. Aber man kann ja was tun als Menschheit oder in Niederösterreich, dort nämlich speziell. Der Boden, die Zahlen sind irreführend, der Bodenverbrauch ist in Niederösterreich um 50% höher als sonst in Österreich pro Kopf und Fläche. Es ist seit 2002, seit diesem dramatischen Hochwasser, ist es so gekommen, dass immer noch 120.000 Fußball, muss man sich mal vorstellen, 120.000 Fußballfelder nur von dort weg verbetoniert wurden. Nicht nur in Anspruch genommen, echt verbetoniert. Und Frau Gromp-Kolb sagt ja, während dieser Krisen, das ist jetzt der 2013, 2002 gewesen, die ist ja bekannt auch in der Kronenzeitung, die sagt ganz genau, wir müssen Wald und Wiese bestehen lassen, okay, und nicht so viel verbetonieren, weil diese Riesenmengen ja nirgends absickern können. Irgendwann hat auch Wald und Wiese nicht mehr genug Kapazität. Über das braucht man nicht streiten, aber noch 3-4 Tage. Aber in der ersten Sekunde, was du verbetoniert hast, rinnt sofort ins Kanalisationssystem, geht in die Flüsse und überschwemmt alles. Deshalb, wir müssen mit der Natur sorgsamer umgehen. Und der wirkliche schlaueste Satz lautet doch, dass das sorgsamste Hochwasserschutz ist Naturschutz und Bodenschutz.
Okay, und da unterbreche ich Sie an dieser Stelle, weil, glaube ich, der Punkt angekommen ist, dass Sie sagen,
das muss man mal mitnehmen.
dass es dieses 2,5 Hektar pro Tag als Obergrenze fürs Verbauen schon braucht. Man kann ja Rücksicht nehmen auf Bedürfnisse der Gemeinde. Das ist Ihr Statement dazu, Herr Babler. Die SPÖ, so möchte man meinen, tut sich mit dem Thema schon schwer. Wenn man zum Beispiel nach Wien schaut, wo es dann Straßenbauprojekte gibt, wie die Stadtstraße oder den Lobautunnel, wo man dann doch wieder mehr beim Straßenbau ist und weniger beim Bodenschutz, oder?
Ja, muss man sich in unser Programm anschauen. Ich bin der neue Vorsitzende einer neuen SPÖ und in diesem Programm werden Sie sehr viele Hinweise finden, was Naturschutz anbelangt. Und ich unterstreiche das von Werner Kogler, auch vom Bewusstsein. Und um das werbe ich, nicht nur politisch, auch als Vater einer Tochter, dass man einfach diese Themen auf die höchste Priorität setzt. Und ich glaube, wie kurzfristig Politik auch manchmal auch ihre Entscheidungen trifft, wenn wir jetzt drüber sprechen, und da hat Werner Kogler recht in dieser Frage, dass die 100, die tausendjährigen Wasserereignisse einfach in der Verdichtung einfach nur mehr alle paar Jahre schon stattfinden werden. Was das heißt und dass man rauskommen muss aus der Logik, dass man jetzt nur mehr über Finanzen spricht und nicht das sozusagen das Problem an der Wurzel packt. Und an der Wurzel packen heißt, zu verbinden. Moderne Hochwasserschutzprojekte gibt es, die machen Sinn, aber gleichzeitig macht Sinn zu renaturieren. Deswegen hat die SPÖ auch ermöglicht, dass die Ministerin Gewessler, schwer bekämpft, aber trotzdem auch zustimmen hat können, weil Renaturierung, und das sage ich nicht aus meiner Erfahrung, ich habe schon renaturiert, da war das in der Politik noch keine Diskussion in meinem Wirkungsverantwortungsbereich als Bürgermeister, und das hat sich jetzt gut ausgewirkt, nämlich auch für die unteren Gemeinden, die nach mir gefolgt sind, weil die Flussläufe Platz gehabt haben, weil Retentionsflächen zusätzlich geschaffen worden
Nachfrage,
sind.
Nachfrage, Herr Babler, muss man da Verpflichtungen einführen? Braucht es diese 2,5 Hektar
Geld.
Obergrenze?
Es braucht Geld für Renaturierung. Also wenn ich das jetzt einmal aus Sicht aller österreichischen Gemeinden auch darstelle, die sehr wohl wissen, wo Renaturierung auch mit den Expertisen auch Sinn machen, dann brauchen sie Geld dorthin.
Besser Geld, dort, aber keine
Geld für Geld für Renaturierung ist besser, als nachher Schäden zu bezahlen. Das muss in der Politik einmal ankommen. Und gleichzeitig ökologisch zu denken, was es heißt, und ich mag keine Detaildiskussion führen, aber die 93%, die sozusagen nicht versiegelt sind, müsste man sich auch einmal genau anschauen. Ich bin da sehr stark engagiert in diesen Fragen, mit Försterinnen zu sprechen, dass auch der Wald sich verändert, beispielsweise.
Sagen Sie mir trotzdem,
nicht in die gute Geschichte.
Herr Babler, ob Sie für Verpflichtungen, gesetzliche Verpflichtungen sind, was Bodenschutz
betrifft? Ja, natürlich steht da in unseren SPÖ-Programmen drinnen, braucht man nur nachlesen. Logischerweise.
Frau Mendel-Reisinger, wie würden Sie das denn machen? Wie würden Sie das schaffen, dass dieser laufende und überbordende Flächenfraß, dass der aufhört oder weniger wird? Welche Maßnahmen schlagen Sie vor? Ja,
wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen. Ich möchte ganz kurz nur erklären, warum ich da vorher Jein gesagt habe, weil das nicht aufgelöst wurde. Ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen einer Pflichtversicherung, wo ich staatlich vorgebe, welche Versicherung, und einer Versicherungspflicht, über die wir durchaus reden könnten. Ich will jetzt eigentlich nicht die Kritik in den Mittelpunkt stellen, aber was ich da jetzt auch wieder gehört habe, ist mehr Geld. Ja, mehr Geld, aber wir bewerfen jedes Problem in Österreich, und die Bodenversiegelung ist ein Riesenproblem. Das sieht auch die überwiegende Teil der Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile so, mit Geld. Anstatt strukturell die Fragen zu stellen, wie können wir denn das ändern, diesen zügellosen Bodenverbrauch. Und ich glaube, jeder, der mich beobachtet, weiß, dass mir das wirklich, wirklich, dass mich das ärgert, dass es da keine Lösungen gibt. Auch jetzt in der vergangenen Regierung zwischen ÖVP und Grünen nicht gelungen ist, hier bei diesem wichtigen Thema Meter zu machen. Ich bin, weil Sie auf das Wie die Frage ja gestellt haben, ich bin in den letzten Monaten und Jahren sehr viel unterwegs gewesen und habe versucht, Verbündete dazu zu bekommen. Ja, mit dem alten Gemeindebundpräsidenten, dem Herrn Riedl, ist das nicht möglich gewesen. Das war wirklich eine Blockadehaltung, wie man es irgendwie aus Fernsehsendungen kennt. Mit dem neuen Gemeindebundpräsidenten, wenn da eine gewisse Flexibilität da drin ist, habe ich das Gefühl, wird es möglich sein. Was ist aber der größte Hebel, weil Sie gesagt haben, das Wie? Und das ist ja auch die Frage, wie bringen wir die Bürgermeister dazu, dass sie da mitmachen? Wie bringen wir die Länder dazu, dass sie da mitmachen? Wie kann man auch Lust drauf machen, dass wir das gemeinsam schaffen? Weil, wie gesagt, ja, 7%, aber schauen Sie mal von oben sich das an. Es sind ja auch ganz viele
Alpen. Wie macht man's?
Ja, aber schauen Sie mal an, wie das zersiedelt ist. Und das wird ja auch besungen da von den Staatskünstlern mit Paul Pizzerra, die bodenlose Gemeinheit, überall steht der Kreisverkehr. Übers Geld, aber nicht über mehr Geld, sondern über den Finanzausgleich, indem man sagt, wenn ihr nicht eine verbindliche Bodenschutzstrategie festlegt in den Gemeinden, wenn ihr das nicht als Bundesländer macht, dann bekommt ihr nicht das volle Geld. Das ist aber ein ganz wirksamer Hebel, weil das ist genau der Bereich, der wird spürbar. Aber ich bin überzeugt davon, wir kriegen das hin in einer nächsten Regierung. Diese Reform ist unbedingt notwendig.
Hier machen wir eine Tafelfrage zwischendurch. Wer würde da mitgehen bei dem, was Frau Mendel-Reisinger hier vorschlägt, dass man im Finanzausgleich den Ländern und Gemeinden sagt, nur wenn ihr eine Bodenstrategie habt, kriegt ihr das volle Geld?
brauchbar, die Mittel muss man ihnen auch zur Verfügung stellen. Ja. Das ist ja die Realität. Also, einfach ein bisschen Realitätsbezug da reinbringen. Renaturierung kostet Geld. Ich habe das schon gemacht und ich weiß es.
Es geht darum, Kreisverkehre zu verhindern, die einfach in jeder
Gemeinde... Es geht um Renaturierung. Mir geht es schon sehr stark um Renaturierung.
Wären Sie da dabei, ja oder nein, wenn es darum geht, den Gemeinden zu sagen, nur wenn ihr eine Bodenschutz oder in den Ländern zu sagen, nur mit Bodenschutzstrategie gibt es das volle Geld, wie es die Frau Meindl-Reisinger jetzt fordert.
Bodenschutzstrategie, wird ja jeder ja sagen.
Auch da wieder ist es so, dass es darauf ankommt, nämlich was es bedeutet, welchen Rahmen und auch schon wie angesprochen, Finanzausgleichsverhandlungen finden ja in einem großen Rahmen statt. Das heißt, die Steuergelder werden verteilt zwischen dem Bund und den Ländern. Und der Finanzausgleich widerspiegelt dann, wie viel Geld tatsächlich mehr bleibt für die Länder und damit dann auch für die Gemeinden. Und auch hier gilt wieder, und das ist aus meiner Sicht das Wichtige, es braucht, und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind ja nicht die, die, und das muss ich schon auch klar sagen, hier jetzt irgendwie absichtlich irgendwas zubetonieren, weil sie jetzt lustig sind, sondern ganz im Gegenteil, die schauen auf ihre Gemeinden, die schauen darüber, wie ist das Entwicklungspotenzial der Gemeinde, die widmen sogar rück, dass gar nicht zu viel Ansiedelung mehr stattfindet, weil es die Infrastruktur überfordert oder eben auch den Bodenverbrauch. Aber das, was ich finde, schon angetan ist, man sollte den Menschen, die Verantwortung tragen, unmittelbar, dort, wo die Menschen leben tatsächlich, vom Ortskern bis in die Peripherie eines Dorfes oder einer Gemeinde, die Möglichkeit geben, diese Entscheidungen zu treffen. Das passiert ja auch. Und deswegen gibt es ja auch da einen intensiven Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Bürgermeister, dem Gemeinderat. Das heißt, das System funktioniert.
Ich mag es einmal erklären für unsere Zuseherinnen, aber man muss einmal erklären, es gibt ja auch die übergeordnete Raumplanung. Gerade im Hochwasserschutz gibt es eine Kartierung, die auch den Gemeinden vorschreibt, wo Bausperren zu errichten sind, wo nicht gebaut werden darf. Das funktioniert ja schon. Mir geht es nur darum, dass man die Prioritätensetzung jetzt dann einmal apolitisch begreift in dem Land. Mhm. Es gibt Parteien, die bezeichnen das alles als Hysterie. Und ich wirbe dafür, dass man den Kampf gegen die Erderhitzung auf vielen Ebenen, aber vor allem auch in der Renaturierung, auch mit Geld ausstattet. Das ist Politik, wenn man Verantwortung wie Steuergeld sinnvoll eingesetzt wird. Und da muss man die politische Priorität setzen und alles zu tun, um diese Naturlandschaften zu schützen.
Wir sind in einer kurzen Werbepause und kommen dann zurück.
Das wäre sehr seltsam jetzt, wenn die dreimal reden können und wir gar nicht.
Wir sind gleich wieder da, Herr Kogler. Ja, nach einer kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei der Elefantenrunde der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin auf Puls 4, Puls 24, ATV Join und Krone TV. Und ab sofort können Sie mitvoten unter dem eingeblendeten QR-Code, liebe Damen und Herren, vor den Bildschirmen und uns Feedback geben, beziehungsweise den Kandidaten. Wer denn Sie am meisten überzeugt heute Abend? Das ist eine der Fragen, die da auf Sie zukommt. Bei unserem Voting bitte mitmachen. Und wir knüpfen jetzt an unsere Diskussionen vor der Pause mit einem Thema, das sehr, sehr, sehr emotionalisiert hat schon in diesem Jahr. Das Thema lautet Verbrennerverbot.
Ja, wir haben schon über das Hochwasserschutz, über den Bodenverbrauch gesprochen und wir sind mitten im Klimathema. Herr Kogler, Ihr Koalitionspartner hat sich nicht an die bei Koalitionsabschluss ausgegebene Devise das Beste aus beiden Welten gehalten, sondern sich von der E-Mobilitätsstrategie verabschiedet und will den Verbrenner wiederbeleben.
Ja, gleich dazu, aber vorher noch ein notwendiger Nachtrag. Da steht es 3-1 in den Wortmeldungen zum Boden- und Naturschutz. Ich sage schon noch einmal mit aller Klarheit, auch was die Länder betrifft, weil wir da vorher das Tafel gehabt haben. Entweder sie kriegen es hin oder man entzieht ihnen das Geld in der Sache, das sehe ich genauso, oder man nimmt ihnen die Kompetenzen weg. Und warum ist das so? Wir brauchen viel mehr Renaturierung. Wir müssen den Flüssen und der Natur, denen wir solche Wunden zugefügt haben, wieder mehr Platz geben. Und wir dürfen, das ist nur für Wichtige, in Zukunft nicht dauernd vor jeder Ortseinfahrt noch ein Einkaufszentrum hinklatschen mit was ich wie viel Parkplätze ohne irgendwas dazu oder Autobahnen bauen.
Die Redezeit, Herr Kogler, ist sehr ausgewogen, bitte zum Verbrenner.
Und das passt dann gleich dazu. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir aufhören müssen mit diesem sinnlosen Verbetonieren. Wir sollten dort schauen, die Flächen in Anspruch zu nehmen, wofür wir sie wirklich brauchen. Was den Verbrenner betrifft, Also da haben wir unterschiedliche Einschätzungen offensichtlich, was hier sinnvoll ist und was sie durchsetzt. Immerhin, wir waren ja gemeinsam in Steyr bei den Motorenwerken, wo ganz klar auch die Zukunft Richtung Elektroantrieb geht. Warum ist das im Übrigen so? Weil der viel effizienter ist, der Elektroantrieb nämlich, und der wird sich, wenn man ihn nicht dauernd jetzt noch Prügel vor die Füße schmeißt, wird er sich durchsetzen, weil nämlich... wenn wir einen grünen Verbrenner machen wollen würden, wird das fünf bis siebenmal so viel Geld kosten. Das sagen alle Verkehrswissenschaftler auch in Deutschland. Dort haben sie jetzt das Problem, dass sie bei großen Autofirmen die Absatzschwierigkeiten haben, weil es am Heimspielfeld nicht so gut funktioniert mehr, weil im Übrigen ein liberaler Finanzminister die Förderungen für die E-Autos abgedreht hat. Und jetzt müssen wir das wieder alles gerade richten und aufholen. Wenn wir nicht aufpassen, werden uns da die Chinesen noch um die Ohren fahren. Es beginnt ja schon. Die wichtigste Technologie hier ist die Akkutechnologie. Da hat Österreich und hat die europäische Wirtschaft eine Riesenchance, da vorne dabei zu sein. Aber wir sind dabei, das zu verspielen, weil wir die falschen Signale senden. Und deshalb plädiere ich dafür, bei aller Frage der Technologieoffenheit, es ist immer das Argument, es braucht irgendwann auch mal Technologieklarheit, weil sonst wird die Industrie hier in die Irre geführt.
Herr Nehammer,
das ist schlecht. Da können Sie reden mit allen Umweltwissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlerinnen in Berlin. Ich habe das selber gemacht. Also das ist eigentlich gesetzt. Und deshalb ist es gut, wenn wir da auf Kurs bleiben.
Herr Nehammer, wenn wir jetzt den Verbrenner retten wollen, forcieren wir damit nicht, dass die Chinesen uns, wie es Werner Kogler sagt, erst recht um die Ohren fahren?
Also ich finde, in der Diskussion liegt auch ein Stück schon sehr viel Wahres drin. Es geht nämlich darum, dass sich die bessere Technologie, die effizientere Technologie durchsetzt. Und das funktioniert nur, wenn man eben die Forschungs- und Innovations- und auch Investitionsfreiheit lässt. Beim Verbrenner ist ja diese Diskussion deshalb eigentlich auch ein Stück weit dann tatsächlich auf parteipolemisch geführt, weil der Verbrenner ist ja nur dann schwierig oder herausfordernd für das Klima, wenn er eben CO2-schädlich verbrennt. Das lässt sich aber technologisch lösen. Österreichische Firmen sind da herausragend, auch hier in dieser Frage. Und warum ich immer für die Offenheit plädiert habe, Werner, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, ist, die Europäische Union ist der einzige Wirtschaftsraum, der sich zu dieser radikalen Vorgehensweise entschieden hat, mit der Wirkung, dass mittlerweile chinesische Firmen in Europa investieren und dort die Batteriewerke bauen, wir einen riesen Nachteil haben in der Frage der Batterie, aber einen riesen Vorteil hatten in der Technologie des Verbrenners. Und das ist, finde ich, das, was hätte nicht passieren dürfen. Es haben sich die USA nicht gegen den Verbrenner entschieden, es hat sich Lateinamerika nicht gegen den Verbrenner entschieden und vor allem auch nicht Asien. Und der größte Autohersteller der Welt, Toyota, sowieso auch nicht. Warum? Weil die Kombination oft faszinierend sein kann, auch in der Energieeffizienz, auch in der Frage, wie können wir CO2 vermeiden. Und ich glaube, wir müssen überhaupt viel mutiger sein in dieser Frage. Wenn es, die Verbrennerdiskussion war immer eine auch, wie können wir CO2 bestmöglich einsparen oder vermeiden. Dann müssen wir eben neue Technologiewege beschreiten. Wir müssen CO2 einspeichern können in Österreich. Es gibt eine oberösterreichische Firma, die in Island gerade sehr erfolgreich CO2 aus der Luft nimmt, um eben dann daraus auch entweder einen Energieträger zu gewinnen oder einzuspeichern. Das heißt, Technologieoffenheit, Fortschritt und nicht Verbots- oder Gebotspolitik werden zu der besseren und besten Lösung führen.
Frau Meinl-Reisinger, Sie haben in Ihrem Programm, heißt es, Sie sprechen sich für eine liberale Klimapolitik aus. Heißt das auch Technologieoffenheit, Verbrennerrettung?
Ja, also grundsätzlich einmal Technologieoffenheit ja, und ich bin auch der Meinung, dass dieses Verbrenner aus, das ja übrigens ja auch beinhaltet eine Evaluierung, ich glaube nächstes Jahr, genau diese Technologieoffenheit beinhaltet. Mein Punkt ist folgender: Wir machen uns alle zu Recht Sorgen um die wirtschaftliche Situation Österreichs. Und ja, ich mache mir auch Sorgen um die wirtschaftliche Situation Europas. Und eine ganz entscheidende Frage dabei ist, in diesem ganzen globalen Wettbewerb, wo kriegen wir es wieder hin als Europa, irgendwo eine Technologieführerschaft zu haben? Wir haben das die letzten Jahrzehnte völlig verabsäumt. Die ganze Kommunikationstechnologie ist in den USA basiert oder in China basiert. Die ganze Plattformökonomie ist nicht bei uns basiert. Da gibt es ganz viele strukturelle, hausgemachte Dinge, von fehlenden europäischen Kapitalmarkt bis hin zur Frage auch beispielsweise eines europäischen Energiemarkts gemeinsam oder Stromnetze. Ich glaube schon, dass es richtig und wichtig ist zu sagen, wir wollen im Bereich der Klimatechnologien federführend sein. Und es ist nicht so, dass die Chinesen schon drauf und dran sind, sondern die überholen uns mit einer Geschwindigkeit. Also bei Photovoltaikanlagen rühmen wir uns so gut zu sein, haben die Chinesen schon die Nase vorn. Bei den Batteriewerken, die bauen in einer Rekordgeschwindigkeit Batteriewerke, während bei uns alle Unternehmen monatelang auf irgendwelche Genehmigungen warten. Und so auch bei der Elektromobilität. Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist der liberale Ansatz, ist, dass wir das als Chance sehen und Klima und Wirtschaft verbinden. Das geht vor allem über Marktmechanismen und darüber, endlich die strukturellen Hausaufgaben auch in Europa zu machen, die wir machen müssen. Infrastrukturbeschleunigung, gemeinsame europäische Netze.
Aber Technologieführerschaft nicht beim Verbrenner.
Ich glaube, wenn wir uns die Absatzmärkte anschauen werden, dann werden unsere europäischen Unternehmen in dem Bereich nicht die Nase vorn haben. Und das macht mir Sorgen. Ich meine übrigens, was ich sage, also es kam vor 2 Tagen, und das muss uns alle was angehen, die Nachricht, dass VW dabei ist, bis zu 30.000 Jobs abzubauen. Das ist auch für Österreich eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir keine Industrie abwürgen. Aber gleichzeitig sind ja auch da strukturelle Hausaufgaben nicht gemacht worden, insgesamt, was den Standort angeht. Und ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir brauchen eine Kommission, die endlich auch wieder die Wettbewerbsfähigkeit im Blick hat. Aber wir müssen auch in Österreich unsere Hausaufgaben machen. Stichwort Transformation der Wirtschaft, Infrastrukturbeschleunigung und Energiewende.
Wir müssen den Herrn Babler auch noch zu Wort kommen lassen. Immerhin sind Sie im Wahlkampf ja mit einem Verbrenner unterwegs.
Ich bin privat sogar noch mit einem alten sogenannten Kübelwagen unterwegs, den ich jetzt kürzlich zu meinem 50er wieder bekommen habe, mit dem ich es auch sehr genieße zu fahren. Also Baujahr 74, glaube ich, also Baujahr 76, also schon ein sehr altes Teil. Aber ganz generell zu einem wichtigen Thema, nämlich hat für viele vielleicht auch für Überraschung gesorgt, dass sie vor wenigen Monaten eine Industriestrategie vorgestellt hat, die genau das macht, was Beate Meinl-Reisinger auch sagt, nämlich Industrie mit Klimaschutz zu verbinden. Und das mit einer guten Strategie, die notwendig ist. Wir sehen ja das, was passiert, dass viele Batteriewerke entstehen in ganz Europa mit der höchsten Technologie. Jetzt momentan auch die modernsten Batterie-Recycling-Werke, allerdings keines davon in Österreich. Und das heute für brandgefährlich. Das ist keine gute Nachricht für den Standort, ist keine gute Nachricht für Menschen, die eine Beschäftigung auch in wenigen Jahren auch in Österreich, in ihrer Region haben wollen. Und ich glaube, ich bin da ganz bei Ihnen, dass wir ja nachschauen müssen, was sind diese strategischen Hebel. Da mögen wir uns vielleicht unterscheiden, sozusagen im strategischen Ansatz. Ich glaube, es braucht Anschub, es braucht eine Strategie. Deutschland hat eine Strategie gemacht. Dort entstehen auch die Batteriewerke. Wir haben eine angekündigt gekriegt. Das ist halt der Unterschied. Und deswegen verlieren wir in der Industrie. Wir kommen ja nachher auf die Arbeitslosigkeit zu sprechen in dem Land. Momentan 18% Arbeitslosigkeit. Und in Deutschland entstehen die Batteriewerke, die Jobs der Zukunft. Und
aber ich glaube, auf den Verbrenner würden Sie auch nicht setzen?
Ich glaube, man muss einfach die Realität auch der Zeit sehen. Also wenn man sich die Neuzulassungen anschaut, wenn man die europäischen Automobilkonzerne Chefs sich anhört, dann geht ja jeder davon aus, dass Elektromobilität in der Zukunft das Bestimmende ist. Die Frage ist nur, wo werden diese Autos, die Batterien gebaut? Mir ist lieber, sie werden in Österreich gebaut. Technologischer Fortschritt wird wieder auch mit dem Anspruch gemacht, dass wir auch Weltmarktführer sein können. Das haben wir schon ein paar Mal bewiesen in unserer Geschichte vor vielen Jahren. Und das ist die Zukunft. Und das ist einfach gar alternativlos, also eine Realität da reinzubringen und zu sagen, ja klar, wird die Mobilität auch elektrisch sein und auf einen hohen Wirkungsgrad sein.
Und weil Sie schon über Förderungen sprechen, Herr Babler, kommen wir nahtlos zum nächsten Thema, machen davor einen Themenwechsel. Es geht ums drohende Sparpaket. Wirtschaftsforscherinnen und Forscher schreiben ja der kommenden Regierung, welche auch immer es sein möge, schon jetzt ins Stammbuch bzw. auf die To-Do-Liste, ihr müsst sparen. Der Schuldenstand ist zu hoch, das Haushaltsdefizit ist zu hoch. Wir beginnen wieder mit einer Ja- und Nein-Tafelfrage. Bitte, damit uns sich die Menschen noch mal einen Überblick verschaffen können, wer sich wo positioniert. Wer hier glaubt, dass es in der nächsten Legislaturperiode bzw. schon im nächsten Jahr ein Sparpaket brauchen wird?
Je nachdem, wer in der Regierung ist. Also wenn die Sozialdemokratie Regierungsverantwortung trägt, nein.
Herr Kogler?
Ja, was soll der Sparpaket sein? Das müssen wir diskutieren.
Naja, Einsparungen. Dieses Herumgerät. Ja. Darf ich mal?
Nein. Also nachdem Herr Babler...
Die Wahrheit ist doch den Menschen zumutbar. Wir müssen ausgabenseitig was tun. Und das sieht ja die Mehrheit der Bevölkerung so. Und alle Politiker so, das Wort dürfen wir nicht in den Mund nehmen in Spanien, ich verstehe es nicht. Aber ja,
vielleicht kann man
es aufklären. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das Sie tatsächlich haben in der Runde, Frau Meindl-Reisinger. Ich beginne bei Ihnen, Herr Babler, weil Sie es gesagt haben, wenn wir in der Regierung sind, dann nicht, weil Sie ja neue Einnahmen vorschlagen, wie die Erbschafts- und Vermögensteuern, mit der Sie aber zwei Probleme haben, nämlich erstens, dass dafür keine Mehrheiten im Parlament geben wird und zweitens, dass auch hier die Ökonominnen und Ökonomen, die ihre Programme prüfen, sagen, sie schreiben gleichzeitig so viele Sachen ausgabenseitig dazu ins Programm, dass sie diese Mehreinnahmen ja x-mal ausgeben und nennen das, so wie der Herr Badelt, auch unseriös. Also kann man wirklich nur mit Erbschafts- und Vermögensteuern den Menschen sagen, beruhigt euch, wir brauchen kein Sparpaket?
Na, die Erbschafts- und Vermögensteuern ist ein Teil davon. Reden wir mal, um was es geht. Auch die seriösesten Ökonomen, die seriösesten Wirtschaftswissenschaftler, die uns erklären einfach, dass diese Einnahme natürlich sehr wirksam ist. Es sind 30 Milliarden in einer Regierungsperiode, die zur Verfügung stehen. Gleichzeitig schlägt die Sozialdemokratie vor, einzusparen, nämlich dort, wo die Profitsteuern gesenkt worden sind, dass man diese Schritte rücknimmt. Das sind die größten Unternehmen, die gleichzeitig in der Krise die Rekordgewinne geschrieben haben, dass man dann nochmal 5 Milliarden in der Regierungsperiode dazu hat. 35 Milliarden ist eine Menge Geld. Und gleichzeitig muss man das Budget auch volkswirtschaftlich verstehen und ist ja ein Volkswirt auch unter uns in dieser Runde. Das heißt natürlich, weniger Arbeitslosigkeit zu haben, wenn wir ankurbeln können, wenn wir Geld haben. Wir wollen ja ganz konkret auch schauen, dass die Menschen mehr Netto haben, nämlich im Geldbeutel in diesen Fragen. Wir wollen schauen, dass Menschen in Beschäftigung kommen, in der Pflege, im Gesundheitsberuf, in Pädagoginnen, überall dort, wo wir es brauchen dringend. Kann ja keiner wegdiskutieren. Und ich sage ganz ehrlich, das muss man auch aushalten. Unsere Programme, alle, die wir haben, die kosten Geld. Mhm. Und ich lege auf den Tisch, wie man es finanzieren kann, ohne dass man spart, so wie man es immer gemacht hat mit Sparpaketen. Bei den Leuten, was soll ein Sparpaket sein? Einsparung in der Verwaltung. Die besten Prognosen bringen uns, seien wir ehrlich, 1,5 Milliarden Euro, also nicht ausreichend. Ja.
Also, ich mag das einmal realistisch sagen.
Ja, bin ich dafür. Ich würde das auch unterstützen. Ja,
Frau Meindl-Reisinger, wenn man neue Einnahmen einplant,
darf ich die Größenordnung nochmal sagen. 1,5 Milliarden, also über Einsparungen werden wir das nicht finanzieren können.
Okay,
erster
gut.
Punkt. Zweiter Punkt, wir werden schauen, dass die Menschen in Beschäftigung kommen. Arbeitslosigkeit kostet Geld. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit seit 17 Monaten in diesem Land. Kostet wahnsinnig viel Geld. Volkswirtschaftlich kosten allein 50.000 Menschen, die arbeitslos sind, 1,5 Milliarden Euro. Wir haben 350.000 Arbeitslose.
Okay, Herr Babler, hier momentan. Mache ich einen Punkt und gebe das weiter. Sie sagen, mit diesen neuen Einnahmen, die Sie vorschlagen, plus mit Wirtschaftsankurbeln und Rückgang der Arbeitslosigkeit, kann man auch
plus
ohne
Einsparungen in Milliardenhöhen für die Geschenke an die Superreichsten, die gleichzeitig
und mit Einsparung der Geschenke an die Superreichsten kann man an einem Sparprogramm vorbeikommen, Frau Meindl-Reisinger.
Ja, jetzt müssen wir das Ganze mal einem Reality-Check unterziehen, und zwar von verschiedenen Seiten. Also Punkt 1 ist einmal, es darf kein Weiter wie bisher geben, auch was die Ausgaben des Staates angeht, der öffentlichen Hand. Und das sieht übrigens eine überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher genauso. Über 80% sagen, es braucht ausgabenseitige Reformen auch, nicht nur um unser Budget wieder gesund zu machen, und das ist dringend nötig, sondern auch um den Spielraum zu schaffen, endlich für steuerliche Entlastungen. Österreich hat ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Und ja, ich will beides. Ihnen das ganz, ganz kurz einmal demonstrieren, Herr Babler, weil Sie da immer sind ja auch auf beides. Sand gebaut, Ihre Zahlen von Vermögensteuern, die ich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt auch in dieser wirtschaftlichen Situation für absolut kontraproduktiv halte, weil wir Investitionen im Land brauchen. Sie kalkulieren da irgendwas mit bis zu 6 Milliarden. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Ländern, ist das schon mal eine völlig unrealistische Zahl, außer Sie vertreiben alle Unternehmer aus Österreich. Aber nehmen wir mal die 6 Milliarden her. Allein von 2021 auf 2022 sind die Einnahmen um 6 Milliarden gestiegen. Von Steuereinnahmen. Von 22 auf 23 um 5,5 Milliarden. Also nach Ihrer Logik hätte man ja überhaupt kein Problem. Weil das ist ja genau die Summe, wo dann alles in Ordnung wäre. Das Problem
Milliarden.
Ist auf Ausgabenseite. Mhm. 107 Milliarden Euro zusätzliche Schulden haben Sie als Regierung von ÖVP und Grünen auch unseren Kindern und Enkelkindern hier zugemutet. Allein im ersten Halbjahr oder bis jetzt 16 Milliarden neue Schulden
heuer. Okay.
Und es ist mir schon noch wichtig, weil das ja gesagt wird, wo sparen? Natürlich ist es möglich, endlich strukturell etwas zu machen. Weil das merken ja die Menschen auch, dass wir in vielen Bereichen sehr viel Steuergeld einsetzen. Die zahlen sehr viel dafür. Das ist recht aufgeblähte Systeme, ineffizient, aber die Leistungen passen ja nicht mehr. Und da haben wir einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, wie wir schnell konsolidieren, auch um die Masterkriterien einzuhalten, immerhin 2,5 Milliarden. Und dann auch durch strukturelle Reformen unser Budget gesund machen und gleichzeitig den Spielraum schaffen.
Wir haben ein Entlastung. Einnahmen und kein Ausgaben. Ein Aufgaben- und kein Einnahmenproblem, Herr Kugler.
Ja, ich glaube, die Begriffe gehen ein bisschen durcheinander. Ja. Ich habe das deshalb auf neutral gestellt, weil gegen Sparen hat ja niemand was, weil Sparen ist ein vernünftiger Begriff. Es geht ja um die Frage, wo gekürzt werden soll. Weil mehr Effizienz ist immer gut. Ja, wir werden dort oder da immer noch einige Millionen und in der Summe über Jahre bei Reformen Milliarden zusammenkratzen können. Ich war 13 Jahre Vorsitzender des Rechnungshofausschusses. Wir wissen, wovon wir reden. Aber gleichzeitig gilt, dass man mal bei dem, was da alles gesagt wird, hinschauen muss. Da ist derart viel Hausnummern und Voodoo-Ökonomie im Spiel. Wenn man sagt, wir haben jetzt einmal alle Förderungen auf den Prüfstand, da muss man wissen, wovon man redet in der Definition. Bei den direkten Förderungen bin ich gespannt. Machen wir es dann wie der Herr Lindner in Deutschland, dass wir als erstes die Klimaschutzförderungen zusammenstreichen. Das steht dann nämlich zur Debatte. Deshalb haben wir ja Probleme mit der Autoindustrie dort. Zweitens, es sind viele indirekte Förderungen, das sind Steuerfragen. Wenn man die weggibt, ist es in Wahrheit eine Steuererhöhung. Was meine ich zum Beispiel, wenn man sich diese Statistiken anschaut? Der 10%ige Mehrwertsteuersatz, zum Beispiel auf Lebensmittel, ist deshalb eine Förderung, weil er sonst 20% wäre. Wollen wir die Lebensmittel wieder bei 20% haben? Nein. Ich glaube, man muss da korrekt draufschauen und man soll nicht so viel Steuersenkungen und Abgabensenkungen versprechen, wenn es halt schwierig ist. Das halte ich für die wirkliche Ehrlichkeit. Okay. Und dort fühle ich mich zu Hause. Und jetzt darf ich schon nochmal ausführen, wo das dann wirklich gebraucht wird, das Geld, finde ich. Das wird dort gebraucht, wo wir Unternehmen, aber im Sinn von Arbeitsplätzen, und zwar zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, noch die Möglichkeit geben müssen, da dort im Übrigen auch unterstützend. Das sind ja gerade die Großen, die First, aber bei den Gewerbebetrieben, wenn es darum geht, dass wir die ganzen PV-Anlagen weiter fördern wollen. Da hängen ganz viele Arbeitsplätze dran, zumindest in der Montage. Das Gleiche bei der Gebäudesanierung, da sind auf den eingesetzten Euro die meisten Arbeitsplätze drin. Und das ist doch das Wichtigste, weil es zum vorigen Thema passt. Die Marktwirtschaft alleine ist für sich blind und taub. Die ist nicht sozial, die ist nicht ökologisch. Wir müssen sie regeln. Und da ist auch unser Unterschied im Übrigen. Wir sind für eine ökologische, soziale Wirtschaft, oft auch Marktwirtschaft. Und bei Ihnen ist es eine liberal-kapitalistische Wirtschaft. Das ist ein Unterschied. Und deshalb geht es hier um klare Steuerungen. Und die jungen Leute wollen ihr Geld doch mit Klimaschutz verdienen und nicht mit Naturzerstörung. Und deshalb müssen wir dorthin lenken. Okay. Und da kann es schon sein, dass man irgendwo mal mehr braucht und irgendwo gerne was zusammenkürzt. Mir fallen noch ein paar Beispiele ein. Aber da brauchen wir vor allem die Bundesländer dazu. Da sind wir wieder bei den Richtigen. Okay. Es gehört mit diesem Föderalismus, wie er ineffizient in Österreich ist, ich nehme das gerne auf, abgefahren. Gut, ich sehe also das auch so. Das ist ein Problem. Aber das geht nur über Jahre und viele Jahre. Man soll den Leuten kein Sand in die Augen streuen. Die nächsten Jahre wird das nicht so viel bringen. Viele Reformen kosten am Anfang sogar nur Geld, wenn man sie richtig macht. Da muss man auch ehrlich sein.
Man kann mit dem Föderalismus einfach, Herr Kogler, ich stoppe Sie an diesem Punkt nicht Milliarden einsparen. Das war ein Punkt und zu viele Förderungen einsparen würde womöglich auch bewirken, dass die Wirtschaft zurückgeht. Das zahlt genau auf Ihr Argument an, Herr Nehammer, der Sie ja sagen, wir brauchen kein Sparprogramm, wir wollen stattdessen die Wirtschaft ankurbeln und über das Wachstum unsere Schulden abbauen, nur dass niemand daran glaubt, dass wir so ein massives Wachstum haben werden. Wir also Schulden reduzieren, wenn die Wachstumsprognose so düster bleibt, wie sie derzeit ist.
Also ich habe jetzt sehr lange zugehört. Ich hoffe, ich darf auch entsprechend antworten. Zunächst einmal zu dem Thema im Blog, weil immer wieder eingeflochten worden ist von Andreas Babler betreffend Arbeitslosigkeit. Tatsächlich steigt die Arbeitslosigkeit und dennoch haben wir folgendes Phänomen. Wir haben seit 2019, seitdem diese Bundesregierung arbeitet, über 190.000 neue Jobs geschaffen. Das ist einmal aus meiner Sicht wichtig, um zu wissen, was die Fakten auch hergeben. Wir haben... Die Zahl wurde vorher von Andreas Babler genannt, das sind die in Schulung Befindlichen und die in der Arbeitslosigkeit derzeit sind, zusammengerechnet. Gleichzeitig 175.000 offene Stellen laut Statistik Austria. Das heißt also, wir müssen jetzt ständig uns damit konfrontieren, dass der Arbeitsmarkt sich dynamisch darstellt. Deswegen wollten wir auch die Arbeitsmarktreform ja durchbringen mit dem Arbeitslosengeld, dass es degressiv ist, am Anfang höher, aber dann schneller abfällt, damit die Menschen mehr Motivation haben, auch rascher sich um einen Job umzuschauen. Es gibt sie auf jeden Fall. Wir 175.000 offene Stellen sprechen eine eigene Sprache. Zum Thema Budget. Tatsächlich ist es so, dass die letzten Jahre, Sie erinnern sich, als wir das Regierungsprogramm verhandelt haben, war nichts von einer Pandemie, von einem Krieg, von Energiekrise, Teuerung und Inflation zu sehen. Tatsächlich ist das Budget unter Druck geraten. Wir haben sehr stark gegen die Krise investiert. Wir haben tatsächlich viele Milliarden Steuergeld in die Hand genommen. damit Unternehmerinnen und Unternehmer weiter wirtschaften können, damit Arbeitsplätze nicht verloren gehen, indem wir die Kurzarbeit finanziert haben, gemeinsam mit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlergemeinschaft.
Das ist jetzt die Bestandsaufnahme, Herr Bundeskanzler, wie sparen wir in Zukunft?
Ich wollte jetzt nur da den nächsten Move machen, warum es wichtig ist, wo man ansetzt. Entscheidend ist, dass das Budget immer effizient geführt wird. Deswegen sind unsere Vorschläge sehr wohl transparent da. Sie sagen ja nicht, wo Sie einsparen wollen. Das Entscheidende ist, dass wir sagen, wo gehen wir hinein? Man muss Effizienzen heben in jedem Ressortbudget. Da sind Einsparungen möglich, das sagt auch die OECD. Gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir eben das Fördersystem so durchforsten, wo wir sehr wohl sagen können, nicht jede Klimaschutzförderung muss tatsächlich eine direkte Förderung sein, sondern kann auch eine Steuergutschrift sein. Die Forschungsprämie ist hocheffizient, einer der besten. Wir sind das drittinnovativste Land in der Europäischen Union. Das heißt, können wir nicht da viel mehr Effizienzen erreichen, indem wir das Budget nicht durch Direktförderungen belasten, sondern die Förderstruktur umstellen. Und suchen wir alle Felder durch, tatsächlich, ja, wo wir nachverhalten können.
Ja, aber warte,
lass mich nur kurz bitte nur das fertig ausführen, weil sonst versteht man uns nicht und zu Hause. Der dritte wichtige Punkt ist dabei, dass wir aber auch Investitionen in unser Land bringen. Deswegen die Körperschaftssteuersenkung, dass wir es schaffen, dass die Menschen, die mehr arbeiten, auch mehr davon haben. Deswegen die Überstundenbesteuerung weg. Durch mehr Wirtschaftswachstum schaffe ich auch dadurch eine Stabilität des Budgets. Wir können die Probleme nicht immer nur sozusagen mit der Vorstellung bekämpfen, dass alles den Bach runtergeht, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen mit Zuversicht und Tatendrang im wahrsten Sinne des Wortes und ermöglichen für Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den Motor Wirtschaft wieder stärker ins Laufen bringen. Und das geht nur in diesem gemeinsamen Zusammenhang.
Das müssen wir jetzt einmal fertig führen, da ist so viel Unrichtiges.
Ganz kurz sagen, ich bin ja auch der Meinung, dass das Beste ein Wirtschaftswachstum ist. Mhm. Und darum geht es auch, das wieder anzukurbeln. Aber man kann ein Budget und vor allem nicht so eine hohe Belastung weiterhin für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf dem Prinzip Hoffnung bauen. Man kann es eben nur auf dem Prinzip Tatkraft und Reformkraft bauen. Und da muss schon die Bereitschaft da sein, Grundsätzliches zu hinterfragen. Natürlich kann man da immer jetzt den Teufel an die Wand malen und sagen, das ist die Neos, die wollen euch das wegnehmen und das wegnehmen. Wir haben ein Fördervolumen in Österreich, das ist noch immer 70% höher als vor der Krise.
Und an dieser Stelle gebe ich in die Werbung von meinen Reisinger.
Ganz viel klimaschädlich ist dabei. Das wäre doch mal notwendig.
Ich glaube, gegen die Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen hätte der Werner Kugler nichts. Wir knüpfen an dieser Stelle nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zur Elefantenrunde auf Puls 4, Puls 24, ATV, Join und Krone TV. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Noch einmal zur Erinnerung, ein Elefant fällt in dieser Runde. Das Pult ist frei, das Wasserglas ist noch voll. Herbert Kickl hat es vorgezogen, irgendwas anderes zu machen.
Und wir haben sehr kurzfristig leider Gottes unsere Einladung abgesagt. Wir haben uns aber dazu entschieden, Sie zu befragen, wie sich denn aus Ihrer Perspektive die Parteispitzen, die Sie hier im Studio dankenswerterweise eingefunden haben, wie sich die denn tun, wer Sie am meisten überzeugt, wer am besten punkten kann. Und für ein kurzes Zwischenergebnis schalten wir jetzt zu unserer Kollegin Sabine Loho. Sabine, bitte.
Vielen Dank, Manuela Reil. Ja, auch von unserer Seite einen schönen guten Abend. An meiner Seite steht der Geschäftsführer vom IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse, Christoph Hasselmeier. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Loho.
Herr Hasselmeier, Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund dafür gesorgt, dass wir aktuelle Zahlen der Umfragen haben. Wer der Kandidatinnen hat sich bis jetzt am besten geschlagen?
Ja, zuerst Tausende haben schon mitgemacht und die Ergebnisse, die werden mit dem aktuellen Upper-Wahltrend gewichtet. Das ist eine Kumulierung von allen Umfragen aller Institute bei den diversen Medienhäusern. Und der Zwischenstand, den darf ich Ihnen jetzt nun bekannt geben. Wir sehen ihn jetzt eingeblendet. 35% sagen, Karl Nehammer hat sie am meisten überzeugt. 27% Andreas Babler, 9% nur Werner Kogler und 29% Beate Meindl-Reisinger. Spannend ist hier der große Unbekannte, nämlich, oder die große Unbekannte, die freiheitlichen Wählerinnen und Wähler, die bei der kommenden Nationalratswahl wohl blau werden, wählen werden am Sonntag. Die entscheiden sich mit einem starken Drittel für Karl Nehammer, aber mit 50% derzeit für Beate Meinl-Reisinger und dementsprechend hat sie so einen hohen Wert.
Ich möchte das auch nochmal dazu sagen, warum die FPÖ bei 0% in unserer Grafik liegt. Schlicht und ergreifend aufgrund der Absage der FPÖ heute wird sie aufgrund der Abwesenheit nicht mit abgefragt zur heutigen Performance.
So ist es.
Was aber natürlich noch zu sagen ist, wie ist der Ton der Diskussion hier innerhalb der Elefantenrunde? Und da muss man sagen, da gibt es ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis.
Ja, wenn es nach den Zuseherinnen und Zusehern der TV-Stationen geht, das wird ja auf mehreren heute ausgestrahlt, ist es ganz klar, 81% sehen den Tonfall der Debatte positiv. Und das ist ja Wirklichkeit auch ein positives Signal in der letzten Woche, dass Politikerinnen und Politiker nicht nur streiten können, sondern konstruktiv miteinander diskutieren können und nur 19% sehen es negativ. Also ich bin gespannt, wie es dann am Ende der Debatte aussieht um gegen 22.30 Uhr.
Wir haben die Grafik im Moment leider nicht vorliegen, aber wir möchten es nochmal bestärken. Es sind fast 90%.
81% zu 19%. Genau, und das ist ein sehr guter Wert.
Also man muss sagen, ein sehr, sehr konstruktives Gespräch. Davon wünschen wir uns jetzt natürlich noch mehr. Wir wünschen uns natürlich auch noch mehr Reaktionen von Ihnen zu Hause, meine Zuseherinnen und Zuseher, die natürlich interessiert sind an dieser Wahldebatte. Und damit gebe ich zurück zu Manuela Reil und Klaus Herrmann.
Danke, Sabine. Ein verblüffendes Ergebnis. Ich möchte Ihnen gar nicht schildern, was wir im Gesicht von Beate Meinl-Reisinger gesehen haben, als verkündet wurde, dass FPÖ-Anhänger besonders stark, dass sie besonders stark den FPÖ-Anhängern gefallen hat. Mhm. Wir werden sehen, aber wir bekommen ja am Schluss dann das Endergebnis. Vielleicht schaut das anders aus. Wir widmen uns jetzt dem Thema Teuerung, dem leistbaren Wohnen. Monatelang hat es Diskussionen um eine Mietpreisbremse gegeben, vor allem innerhalb der türkis-grünen Koalition. Herausgekommen ist eine kleine Mietpreisbremse. Wir möchten ganz gerne wieder mal eine Tafelrunde einlegen. Wird es in der Zukunft, wird die neue Regierung eine wirksamere Mietpreisbremse beschließen müssen? Zweimal nein, zweimal ja. Dann würde ich mich gleich an den Vizekanzler wenden. Herr Kogler, die Grünen haben sich ja ganz stark für den Mietpreisdeckel eingesetzt, herausgekommen ist aber dann letzten Endes ein kleines Deckerl.
Naja, wie man es gewichtet, tatsächlich haben wir da Unterschiede. Wir hatten für bestimmte Kategorie Mieten und Richtwertmieten sehr wohl früher schon Deckelungen. Wir haben auch in der Pandemie schon eine eingezogen. Da war ja selber Justizminister in Vertretung. Das war nicht so groß. Das stimmt, das hat auch nicht alle betroffen. Am Schluss sind aber für bis auf die Privatverträge, die es gibt, also für alle Genossenschaftswohnungen dann doch und gemeinnützige Wohnbauten Mietpreisdeckel rausgekommen. Die sind so gering nicht, weil sonst hätten die jetzt nämlich von Mai, Juni, Juli 16% Erhöhung gehabt. Davon ist jetzt keine Rede. Also das war dann schon noch besser als nichts. Ist eigentlich nicht schlecht. Der Unterschied war der, dass wir eben da einfach ideologische Differenzen hatten. Auf der anderen Seite war es auch nicht so leicht möglich, für zwei Drittel mehr dem Nationalrat zu kommen, weil wir hätten ja für die, die private Verträge haben, da musste ja de facto in die Vertragsfreiheit eingreifen. Und da war es auch im Nationalrat schwierig, dann hier Mehrheiten herzustellen. Aber ja, kann man schneller und stärker haben. Warum eigentlich nicht? Weil ich überhaupt für Preisdeckelungen bin, die sind oft schädlich. Aber in dem Fall war ja für die Vermieter und für die Hauseigentümer der Sprung ja gar nicht so groß, wie die Inflation gewesen ist. Und die ganzen Verträge in Österreich sind indexiert. Das ist ja das Problem mit dem Verbraucherpreisindex. Und man müsste so machen wie in vielen anderen Ländern, jedenfalls für eine längere Zukunft, das sagen ja die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher, dass wir das an Baukosten und an Zinskosten messen und nicht an der allgemeinen Inflation. Und so sollten die Verträge ausschauen. Jetzt gibt's Deckeln. Ich finde, die muss es eine Zeit lang noch geben, bis diese Schräglage aufgeholt ist. Aber man kann es ja nicht 5 oder 10 Jahre nur zudecken, im wahrsten Sinn des Wortes, weil wir brauchen ja die Investitionsfreiheit, dass auch, sage ich ganz bewusst, privates Kapital in die Wohnungen investiert. Und bei der Gelegenheit und abschließend, wir brauchen auch mehr öffentliches Geld. Bei den zweckgewidmeten Wohnbauförderungen, die Länder kassieren schon wieder so ein, damit es wirklich in den Wohnbau geht. Und das Wohnbaupaket war
Ihnen ja gar nicht so schlecht. Ihnen ist dieser Mietpreisdeckel, diese Mietpreisbremse streng genug?
Ja, zum einen war es tatsächlich notwendig, in einen Maßnahmenmix einzugreifen. Wir waren ja sehr vorsichtig bei dem Thema Deckel an sich. Dann haben wir den Stromkostendeckel eingezogen, damit die Energie für die Menschen billiger wird in den Haushalten. Und dann haben wir auch im nächsten Schritt, auch immer in Absprache mit den Wirtschaftsforschern, den nächsten Schritt gesetzt, tatsächlich auch bei den Mieten einzugreifen. Geschuldet der hohen Inflation, so wie schon ausgeführt. Und wir haben eine Maßnahme dazu gesetzt, die man, finde ich, immer wieder auch ein Stück weit ins Rampenlicht schieben muss, das ist, dass wir die Kaufkraft der Menschen gestärkt haben. Wie haben wir das erreicht? Durch unterschiedlichste Maßnahmen, vor allem auch durch steuerliche Entlastungen. Wir haben den schleichenden Lohnfraß, die kalte Progression abgeschafft. Wir haben Zusatzunterstützungen gegeben. Wir haben darüber hinaus die Valorisierung der Sozialleistungen durchgesetzt. Das heißt also, wir haben ein Maßnahmenbündel gesetzt, um mit dieser Kostensituation für die Menschen, die mühsam ist, dass wir zurechtkommen. Wohnbau an sich ist hochsensibel. Man braucht Rahmenbedingungen, dass tatsächlich investiert wird und Wohnraum geschaffen wird. Deswegen ist uns die Wohnbauoffensive auch ganz wichtig. 10.000 geförderte Eigentumswohnungen, 10.000 geförderte Mietwohnungen und 5.000 im Substanz zu sanierende Wohnungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden im geförderten Wohnbau, damit der Markt auch sich einerseits belebt, Wettbewerb belebt im wahrsten Sinne des Wortes auch, was die Mieten betrifft. Und auf der anderen Seite, dass auch die Bauwirtschaft, die eine schwere Konjunkturdelle abbekommen hat, auch hier abgefedert wird. Dann hat es andere Maßnahmen auch noch gegeben, wie den Heimwerkerbonus etc., damit, der Handwerkerbonus, damit die Arbeitsleistung vom Staat wird da refundiert, damit eben auch investiert wird in kleinere und mittlere Unternehmen, wenn Reparaturen
zum Beispiel durchzuführen sind. Viele Maßnahmen der Regierung, also auch wenn es der Vizekanzler nicht ganz so sieht. Frau Meindl-Reisinger, die Mietpreisbremse ist kräftig genug.
Also es ist so, dass die Mieten so massiv gestiegen sind, das hat ja ganz, ganz viele belastet. Das Thema ist aber, und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen erklären, es gab ja tatsächlich schon eine Bremse in der Covid-Zeit. Dann ist die ausgelaufen und was ist dann passiert? Nämlich das, was dann immer passiert ist, ist in die Höhe geschnalzt. Das Thema, das mit Deckel zu arbeiten, also Preisdeckel, es ist ja nicht nur bei Mieten, es ist ja auch argumentiert worden in der Zeit der Teuerung, dass man das bei Benzinpreisen macht, bei Energiepreisen, ist ja dann letztlich, dass man eine künstliche Verknappung schafft und dass man das nicht durchhält. Und jede ökonomische Literatur sagt ja auch, dass das eigentlich sogar kontraproduktiv sein kann. Was ist unser Ansatz? Es muss tatsächlich mehr gebaut werden. Der Wohnbau liegt brach, das heißt hier Anreize zu setzen. Und ja, in Zeiten der Teuerung hätte ich schon den Vorschlag unterbracht, dass wir sagen, schauen wir, dass die Lasten verteilt werden. Dass nicht nur die Mieter, sondern auch die Vermieter und auch der Staat einen Teil übernimmt. Wo wir einen Ansatz gehabt hätten, wäre, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber man hätte so auch einen Anreiz setzen können für die ökologische Transformation. Also wenn ein Vermieter investiert ins Haus, das thermisch saniert etc., dass man da einen Anreiz setzt. Aber ich bin auch der Meinung, dass das eigentliche Thema im Kampf gegen die Teuerung ist, dass den Menschen mehr netto vom Brutto in der Tasche bleiben soll. Das heißt, dass man sich mit dem, was man sich selber hart erarbeitet, einfach auch mehr leisten kann. Jetzt haben wir eine Rekordsteuer- und Abgabenquote in Österreich, wirklich eine Rekordsteuer- und Abgabenquote von 43,6%. Und das, obwohl einzelne Maßnahmen, die ja durchaus gut sind, wie zum Beispiel der Verzicht auf eine weitere Steuererhöhung mit der Kaltenburgersumme schon passiert sind. Aber seit 37 Jahren, und ich bitte verzeihen Sie, dass ich das jetzt sage, seit 37 Jahren sitzt die ÖVP in der Regierung. Immer vor den Wahlen wird versprochen, aber jetzt wirklich werden wir die Steuern und Abgaben senken und verlässlich nach der Wahl gehen die Steuern und Abgaben wieder in die Höhe. Die Steuern müssen runter und die Chancen und der Optimismus und die Zuversicht aller Menschen, sich etwas aufbauen zu können, müssen wieder rauf. Und das geht, indem wir die Steuern- und Abgabenquote senken. Aber ja, das bedeutet auch, dass man eben ausgabenseitige Reformen macht.
Herr Babler, Sie meinen, eine wirksamere Mietpreisbremse wäre notwendig?
Logischerweise haben Sie völlig recht. Und wir haben Modelle ja über 2 Jahre hinweg präsentiert, die das Wichtigste geschafft hätten, nämlich, dass die Mieten nicht explodieren. Über 22% Mietsteigerungen, das ist nicht ohne. Das berührt Lebensschicksale, das schränkt Menschen und Familien ein. Und so muss die Politik herausdenken. Deswegen haben wir vorgeschlagen, diesen Mietpreisdeckel bundesweit einzuführen. Ich bin beim Werner Kogler natürlich auch zu sehen, was mit den Privatmieten passiert. Wir haben für Häuselbauerinnen und Häuselbauer die Deckungen auch der Kreditzinsen auch festgeschrieben. Wir haben festgeschrieben, dass man bei den Grundnahrungsmitteln eingreifen soll, in Zeiten der Hochinflation. Das heißt, wir haben ganz konkrete Maßnahmen gemacht aus der Sicht der Menschen, die diese Teuerungsbilanz, das war leider die schlechteste in Westeuropa, die wir gesehen haben von unserer Regierung, weil sie nichts gemacht haben, dass die bei den Menschen ankommt. Und das ist einfach der Punkt. Jetzt kann man sagen, es hat eine Krise gegeben. Ja, die Krise hat es aber in ganz Europa gegeben, die hat es überall gegeben. Felber-Meyer, also einer der anerkannten Wirtschaftsforscher, sagt, es waren 5 verlorene Jahre in Österreich, was das wirtschaftspolitisch, Budgetdesaster, alles Mögliche ausgelöst hat. Mir geht es aber schon darum, wer diese Krise gezahlt hat, weil man nicht eingegriffen hat. Und wissen Sie, was wichtig ist? Was heißt das, wenn man heute sich keine Wohnung leisten kann? Weil die Baukostenbeiträge so hoch sind, weil die Mieten so hoch sind. Das heißt ganz konkret, vor allem für junge Menschen, dass sie länger zu Hause wohnen bleiben müssen. Dass sie beispielsweise sie nicht verwirklichen können in einer Partnerinnen- und Partnerschaft. Dass sie sich beispielsweise bis dahin gehen, dass sie den Familienwunsch verschieben müssen nach Kindern und vielen anderen. Das sind die konkreten Auswirkungen, wenn wir über Politik sprechen. Deswegen haben wir gesagt, Mietpreise zu deckeln, auch die nächsten 2 Jahre bis 2026 zu deckeln. Die Spielregeln macht die Politik. Und ich finde, wir sind es schuldig. Leistbares Wohnen ist aus unserer Sicht der Grundrecht. Die SPÖ ist die einzige, die sozusagen auch in der Vertrauenswürdigkeit dieses Thema auch für die Menschen lösen kann. Das wissen wir. Und ab dem Zeitpunkt der Regierungsverantwortung können wir garantieren, dass wir leistbares Wohnen auch garantieren. Natürlich ist es. Mit der Bilanz kann ich ja nichts mehr rechtfertigen. Entschuldigung.
Ich glaube, was wichtig ist auch da der Faktencheck. Die Länder, die massiv mit Deckel gearbeitet haben, also wie Frankreich, Spanien, Italien und Belgien, sind deutlich höher verschuldet als Österreich. Weit auf über 100% der Staatsschulden
Faktencheck insgesamt. Retour, bitte.
Und die Inflation ist in Österreich, und die Inflation in Österreich ist derzeit bei 2,3%. Das heißt, die Inflation geht und die Kaufkraftstärkung bleibt. Das waren wichtige Maßnahmen. Und wie gesagt, mit der Wohnbauoffensive steuern wir genau da dagegen, dass der Wohnmarkt sozusagen zum Erliegen kommt, sondern dass Dynamik entsteht, dass investiert wird. Aber ich kann und sollte nicht so eingreifen, dass auch, so wie der Vizekanzler schon gesagt hat, auch da nicht privat investiert wird. Man braucht immer den Maßnahmenmix zwischen gefördertem Wohnbau und Herr dem Babler, freien Wohnmarkt.
Faktencheck-Retour. Genau, Länder, die eine von diesen Maßnahmen getroffen haben, sind besser durch diese Krise gekommen. Spanien hat die besten Wirtschaftsprognosen in der Eurozone mit steigendem Wirtschaftswachstum auf die nächsten 2 Jahre. Hat sinken, ja, ich weiß, weil das ist das Einzige, das ist, was sie finden. Die sinkende Arbeitslosigkeit gehabt. Und mit der Bilanz, mit 10 bis 12 Milliarden Budgetdesaster sie herzustellen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, das finde ich schon, wenn unsere Zuseherinnen und Zuseher schauen, dass wir Schlusslicht waren, 27 Monate hindurch die höchste Inflation gehabt haben, 17 Monate steigende Arbeitslosigkeit haben. Das ist der Reality-Gegencheck. Und die Kaufkraft, finden wir auch ganz wichtig.
Ein Retoursatz.
Wer hat geschaut, dass die Kaufkraft bleibt? Nämlich die Gewerkschafterinnen, und wer war die einzige Partei, die solidarisch geschaut hat, dass sie auch die Menschen mithalten können mit diesem Teuerungsversagen? Das war die SPÖ. Alle anderen haben gesagt, Lohnzurückhaltung. Wer ist ganz gestanden und ist gekämpft? Moment.
Also man sieht erst.
Also jetzt, ich würde noch mal unsere Zuseherinnen fragen, was sie davon halten, wenn man sagt, man ist gut durch diese Krise gekommen.
Die Tafelrunde für die Zuseher, die gibt's leider noch nicht.
Ist ja interessant, dass es Zustimmung gibt, dass wir die Kaufkraft gestärkt haben. Das finde ich einen positiven Aspekt. Ja. Und in der Frage zum Beispiel, weil Sie Spanien genannt haben, die Jugendarbeitslosigkeit liegt Österreich deutlich besser. Wir haben die viertgeringste Jugendarbeitslosigkeit in der ganzen Europäischen Union und sind in der Beschäftigung von Jugendlichen bis 25 sogar am drittbesten Platz. Also man muss tatsächlich aufhören mit diesen apokalyptischen Szenarien aus meiner Sicht, weil sie stürzt die Menschen noch zusätzlich in Verzweiflung, die es tatsächlich schon schwer haben. Ich finde, unsere Aufgabe als politisch Verantwortliche ist es, Angst zu nehmen und damit auch dann mit Lösungen für die Zukunft gestalten.
Aber Frau Meindl-Reisinger, Herr Kogler, Sie kommen als Erstes zu Wort, sofort nach einer kurzen Pause.
Oh, das war kurz jetzt.
Dafür ist jetzt hier erst dann länger dann.
Willkommen zurück bei der Elefantenrunde auf Puls 4, Puls 24, ATV Join und auf Krone TV.
Wir haben natürlich alle 5 Elefanten oder die Elefanten aus den 5 im Nationalrat vertretenen Parteien eingeladen. Einer fehlt trotzdem. Er hat kurzfristig abgesagt.
Vor der Pause haben wir uns dem Thema leistbares Wohnen und Teuerung gewidmet und einen kurzen Schlagabtausch erlebt. Im Grunde kann man Werner Kogler gemeinsam mit Andi Babler versus Beat Mein-Reisinger und den Bundeskanzler hier, glaube ich, im Groben und Ganzen stellen. Wir kommen zum nächsten Punkt, den wir heute Abend, wo wir Sie vorher gebeten haben, das für uns auszuarbeiten, nämlich, Sie sind sehr gleich auf in der in der Redezeit, nämlich aber auch vor der Pause.
Thema ja, Sie gesagt, dass ich noch einmal dazu etwas kurz sagen darf zu dem ganzen
Ich glaube
Thema
Ihnen nicht, dass es kurz Euro ist. Können Sie es in 20 Sekunden?
Ja, das werden wir aufhören. Nämlich, ich möchte nochmal auf dieses Thema zurückkommen, auch was Sie gesagt haben, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen gescheit verdienen sollen. Ja, mehr netto vom Brutto. Das ist aber das Thema, dass wir derzeit in Österreich eine Pflegerin so belasten mit Steuern und Abgaben wie Mitte der 70er Jahre einen Chefarzt.
Ja.
Das heißt, man kann sich nichts mehr aufbauen. Und da kommt schon noch das Thema Lohnnebenkostensenkungen, weil Sie gesagt haben, Herr Babler, Sie waren die Einzigen, die sich dafür eingesetzt haben. Nein, da kann Lohne. Der Staat, ja, das haben ja, da haben ja alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer was davon. Wenn man die Lohnnebenkosten senkt, dann bedeutet das, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden, die Betriebe, die Lohnkosten galoppieren davon und gleichzeitig aber den Menschen mehr netto vom Brutto in der Geldbörse
bleibt. Das haben wir jetzt schon mehrmals von Ihnen gehört, Frau Meidl-Reisinger. Herr Kogler, bitte ähnlich kurz oder noch kürzer?
Naja, erstens mal, es gibt schon einen Unterschied zur SPÖ. Also dort, wo die Grünen in den Kommunen regieren, in Graz, in Innsbruck, hat sofort einen Mietpreisdeckel von 0 bzw. 2% gegeben. In Wien hat es viel länger gedauert. Das kann man dann schon mal ausschildern. Und die andere Sache ist doch, es haben alle ein bisschen recht, ja. Wir stehen insgesamt vom Niveau her, von der Wirtschaftsleistung, von der Wertschöpfung ganz gut da. Das soll man nicht schlecht reden. Umgekehrt haben wir Probleme, wie sie geschildert wurden. Tatsächlich. Für mich ist wichtig, wenn es um die Zukunft geht, dass wir jetzt da schon erkennen dürfen, dass wir Steuersenkungen im Lohn- und Einkommensteuerbereich gemacht haben wie nie zuvor. Mhm. Dass auch für Alleinerzieherinnen zum Beispiel jetzt 1.500 € mit 2 Kindern pro Jahr mehr da sind. Für immer, das ist ziemlich gut und viel. Aber das weist genau hin auf die Felder, um die es geht. Wir müssen was machen bei der Bekämpfung der Altersarmut der Frauen. Dafür sind die Mindestpensionen jetzt immer um 30%, seit wir regieren, gestiegen. Die Inflation war bei 20.
Und jetzt aber versuchen wir Sie mir noch mehrere Punkte.
Und das nächste ist die Kindergrundsicherung, weil die Kinderarmut ist das Wichtigste, was bekämpft werden muss. Und da haben wir ja wieder, darf ich sagen, fast gleichlautende Vorschläge und Modelle, die Sozialdemokraten und wir.
Super, danke Herr Kogler. Damit sind wir beim angekündigten Element, wo wir Sie gebeten haben, vor der Sendung jeweils eine Frage für einen Kandidaten oder die Kandidatin in der Runde vorzubereiten. Ja. Sie machen den Beginn, Frau Meidl-Reisinger, mit einer Frage. Ich bitte bewusst um eine Frage und nicht um quasi mehrere Punkte aus dem eigenen Parteiprogramm an den Werner Kogler und den Werner Kogler und eine möglichst konzise Antwort auf die Frage von der Frau Kollegin.
Bitte schön. Na gut, aber dann werde ich das gleich aufgreifen, das Thema, weil die Menschen leiden unter der Teuerung. Die Menschen spüren, sie können sich nichts mehr aufbauen und es gibt eine Rekordsteuerbelastung. Trotz aller Maßnahmen, 43,6% ist die Steuernabgabenquote. Ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin zahlt 47% nur mal Steuernabgaben an den Staat. Das heißt, die müssen runter, damit jeder wieder sich was aufbauen kann. Jetzt höre ich da immer Unterschiedliches von den Grünen und meine Frage ist, wärt ihr dabei bei einem Pakt gegen neue Steuern?
Erstens mal sinkt die Steuer- und Abgabenquote in dem Ausmaß, wie die Lohn- und Einkommensteuern zukünftig sinken werden, weil sie sind gesenkt worden und die Abschaffung der kalten Progression wird da einen, das ist kompliziert, ich weiß, aber es wird da einen Beitrag leisten. Das Zweite ist, ich bin für mehr Steuergerechtigkeit. Wir sind nicht in der Situation, dass wir auf was übel für Einnahmen verzichten können. Aber was ich schon sage, ist, dass wir für die, und das unterscheidet uns, für Millionen Erbschaften und Milliardenstifter einen gerechten Beitrag verlangen sollen, damit genau die Nettolöhne für die, die viel leisten, aber wenig verdienen, deshalb Leistungsprinzip auch an die ÖVP, dass die mehr haben, genau wie Sie argumentieren, mehr netto vom Brutto. Wer ist das? Die Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen in den Krankenhäusern, die arbeiten, aber auch die Lehrerinnen, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner oder die Polizistinnen und Polizisten, das kann man organisieren. In unserer Berechnung kann man in den nächsten Jahren 3 Milliarden bis maximal 5, das ist schon viel tatsächlich, durch eine Steuer auf Erbschaften und auf Milliardenstiftungen organisieren. Die sollen aber nicht dazu dienen, dass das nochmal steigt, sondern dazu verwendet werden, genau wo sie hinwollen. Auch Lohnnebenkosten zu senken, ist ja auch gescheit.
Okay,
und zweitens die Nettoeinkommen derer, die ich jetzt aufgezählt habe, die weniger verdienen, aber auch schon Steuern zahlen, dass die noch besser gestellt werden.
Gut,
das halte
also
ich für gerecht.
Nein zum Pakt, den Frau Meidl-Reisinger
das halte ich vor allem für ein Leistungsprinzip,
für ein
das interessiert
neue,
ja die NEOS und die ÖVP.
Herr Kogler ist schon so sehr im Redefluss. Bitte um eine kurze Frage an den Herrn Babler. Und den bitten wir gleich vorweg schon um eine kurze Antwort.
Der von mir wirklich geschätzte Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien, der Kollege Ludwig, hat gesagt, wenn Sie regieren, dann gibt's mit Sicherheit mitten durchs Naturschutzgebiet eine Autobahn durch die Labau. Stimmt das, dass wenn Sie regieren, ja oder nein, kann man da sagen, wenn Sie regieren, dass durch das Naturschutzgebiet eine Autobahn gebaut wird?
Also große Überraschung, diese Fragestellung. Habe wieder Wette gewonnen, wie so oft in diesen Tagen. Ich würde es noch größer beantworten als die Frage.
Aber ich würde ja, so nein.
Ja, aber du magst doch nicht die Spielregeln. Aber gleichzeitig.
Gerade von Ihnen sehr witzig, Herr Kogler.
Ja, genau. Ja, ich würde es größer machen. Also ich verspreche eines, wenn ich Regierungsverantwortung habe, dass ich sämtliche Straßenbauprojekte evaluiere. Das ist, jetzt ist es auf Stopp gestellt, ich wäre sämtliche. Das ist nicht nur die Lobau, sondern das geht bis nach Vorarlberg, bis nach Oberösterreich und vieles andere. Das gehört seriös dazu gesagt, dass man alle Großprojekte mit Asphalt, mit Milliardenprojekten, die noch in der Planung sind, eigentlich auch evaluieren muss. Das ist die echte Antwort darauf und die ist gerade und auf das kann man sich verlassen.
Mhm. Aber ein Nein zu neuen Straßen heißt das auch nicht. Herr Babler, damit
Sie... Es reichert ja schon die Lobau-Autobahn.
Es reichert ja eigentlich noch zu denken, dass es um Bodenversiegelungen geht.
Frage ich jetzt noch ab, ja oder nein?
Ich kann es nochmal beantworten. Vielleicht, dass wir sehen, wie groß die Ebene ist. Ich würde Ihnen dieselbe Antwort geben, erstens. Gut. Zweitens würde ich sagen, wir müssen auch hier eine Liga drüber gehen. Wir haben alle, waren uns einig, dass Bodenversiegelung ein Problem. Na, fast alle. Einer nicht.
Aber nochmal dieselbe Antwort möchte ich jetzt eher vermeiden, Herr Babler. Das war eine Ja- oder Nein-Frage.
Bodenversiegelung ist ein Thema. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, wenn wir nachdenken über zukünftige Straßenbauprojekte, die Ortszentren umfahren, dass man eine verbindliche Bodenentsiegelungsquote im selben Quadratmeter Ausmaß in der Region auch tatsächlich gesetzlich sicherstellt.
Okay.
Das schafft nämlich die Maßnahme, dass man keine neuen Bodenversiegelungen durch Straßen.
Und Sie sind dran mit einer Frage an den Herrn Nehammer.
Ja, ich habe mir das überlegt und ich mag vielleicht etwas Überraschendes sagen, wenn ich hier als SPÖ-Kandidat auch stehe. Und zwar, was mich beschäftigt, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen beschäftigt, ist das Sterben von kleineren und mittleren Bauernbetrieben, die wir haben in Österreich. Und das macht mir Sorgen, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen in diesem Land eigentlich Sympathien haben zu kleineren und mittleren Bauern. Und wir erleben jetzt in den letzten 30 Jahren, 40 Jahre, glaube ich, gefühlt die ÖVP-Verantwortung im Landwirtschaftsministerium, dass sie die Bauernzahl halbiert hat, von 200.000 Betriebe auf 100.000 Betriebe. Dass wir wissen, dass pro Tag ungefähr 3 Betriebe zusperren. Die Statistiken sind öffentlich, die kann man nachlesen. 3, auch heute, wenn wir hier stehen, sperren zu.
Was ist Ihre Frage, Herr Babler?
Die kommt jetzt, natürlich, dass man mal was die Frage dann auch beinhaltet. Und ich mag die Maßnahmen hinterfragen, die diesen Prozess stoppen, nachdem er so lange zugeschaut hat und keine Maßnahme hat. Es geht mal um eine Verbindung, dass wir regionale Produkte auch billig im Supermarkt kriegen, nicht nur die Schlachtviehtransporte, 1000 Kilometer und unsere kleinen Bauern keine Chance haben. Und es ist auch eine ökologische Fragestellung, was Landschaftspflege, Almbetrieb und vieles andere anbelangt. Warum man es nicht schafft, dass man dieses Bauernsterben auch in ihrer direkten Verantwortung nicht endlich beendet, dass nur mehr die Agrarkonzerne überbleiben, sondern dass die kleinen Bauern eine Chance haben auf den Markt, dass sie einen fairen Preis kriegen und dass wir auch die Chance haben, als Konsumenten gesund, regional, biologisch produziert und der Tierwohl auch konsumieren zu können.
Wie unterstützt man die kleinbäuerlichen Betriebe?
Es ist tatsächlich so, dass ich mich sehr über die Frage freue, weil es zeigt, dass die Sozialdemokratie, eben da in dem Fall jetzt auch der Andreas Babler, den Klassenkampf tatsächlich beendet und das gesellschaftliche Gesamte sieht. Bäuerinnen und Bauern, Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sitzen in einem Boot. Und das finde ich schön, dass das auch in der Sozialdemokratie so gesehen wird. Tatsächlich ist es so, dass auch innerhalb der Europäischen Union wir diesen Trend sehen. Österreich noch eines der wenigen Länder ist, das dagegen steuert. Wir haben unterschiedlichste Maßnahmen gesetzt, damit die Höfe stabilisiert werden. Ich war jetzt selbst auch erst unlängst wieder bei einer großen Bauerndiskussion, in einer Hofdiskussion im wahrsten Sinne des Wortes, 600 Bäuerinnen und Bauern. Tatsächlich haben sie es nicht immer leicht. Tatsächlich ist es so, dass sie oft auch viele bürokratische Hürden zu überwinden haben, unter anderem auch das Renaturierungsgesetz, das sie dann treffen wird mit Dokumentationspflichten. Und sie, und das ist aus meiner Sicht wichtig, und das tun wir, dass wir in den unterschiedlichsten Maßnahmen versuchen, eben auch durch die Direktvermarktung, die Regionalität der Produkte, auch hier die bäuerlichen Betriebe stärken. Faktum ist, es gibt heute schon mehr Mischformen als noch vor vielen Jahren. Das heißt also der Nebenerwerb. Es gibt, der Bauer ist heute oft auch Angestellter, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, die Bäuerin. Und tatsächlich arbeitet er noch mehr, Herr Babler, und das geht nicht mit 32 Stunden, wie Sie wissen, arbeitet er neben dem Hauptjob auch noch am Hof, damit tatsächlich die kleinen Betriebe noch weiter überleben können. Und das ist nämlich der Punkt. Wir haben ja in der Masse viele kleine Betriebe. Und genau da müssen wir in der Förderung weiter ansetzen. Wir gehören schon in Europa tatsächlich zu den wenigen Ländern, die das noch geschafft haben. Deswegen ist es so wichtig, zentralistische Vorgaben aus Brüssel, was auch die Landwirtschaft betrifft, in Hand zu halten, den Bäuerinnen und Bauern am Bein zu stehen, wenn es auch um die Frage geht, sie nicht allein zu lassen, wenn ihre Almtiere bedroht sind. Und all das, das sind Maßnahmen, die wir tatsächlich schon seit Jahrzehnten leben. Also ja, wir setzen den Kurs fort, damit wir alles tun, um bäuerliche Betriebe zu schützen und auch zu unterstützen.
Herr Nehammer, gerne. Meine Frage nochmal stellen. Also der Kurs fortführen heißt, dass jetzt morgen wieder drei Bauernbetriebe zusperren, weil man ihnen nicht die Chancen gibt. Um das geht's mir ja. Aber und bei der Bürokratisierung bin ich ganz bei Herrn Nehammer, die kennen wir die Geschichte. Aber mir geht's ja schon darum, was man tut, weil den Kurs fortführen, wie er selber gesagt hat, der Bundeskanzler. Das ist, glaube ich, keine gute Prognose
für jeden kleinen und mittleren Bauern. Bitte.
Also. Verstaatlichen hat keine Zukunft, wenn Sie das meinen.
Bitte, sehr
beendet. Und der Landeshauptmann vom Burgenland hat beim Verfassungsgerichtshof eine Klage eingebracht. Wir haben sogar geschafft, uns mit den Grünen Koalitionspartner darauf zu verständigen, dass die Schweinebauern in Österreich eine Existenzchance bekommen, indem sie eine längere Übergangsfrist bekommen, damit die Spaltenbodenthematik auch für Sie so gelöst wird, dass Sie eben nicht zusperren müssen, Herr Babler. Und die Konsequenz des Verfassungsgerichtshofs Klage durch den Landeshauptmann Doskozil in Burgenland war, dass der Verfassungsgerichtshof jetzt diese Regelung aufgehoben hat. Für die Bäuerinnen und Bauern jetzt eine ungewisse Zukunft droht in der Frage, wie können sie weiter Planungssicherheit haben. Und das sind dann echt gelebte politische Maßnahmen, damit man tatsächlich bäuerliches Leben und Betriebe auch ermöglicht.
Herr Nehammer, gerne hätten wir gewusst, was Sie Herbert Kickl gefragt hätten. Aber wir wollen auch wissen, was Sie Beate Meindl-Reisinger fragen.
Vielen Dank. Es ist ja außergewöhnlich, dass wir uns so gut vorbereiten können auf so Fragen, die dann in der Sendung gestellt werden.
Der Fragende, nicht der Befragte oder die Befragte.
Nein, in dem Sinne ist es etwas, das uns eigentlich eint und ich nicht verstehe, warum wir es nicht gemeinsam schaffen, das schon auch parlamentarisch auf den Weg zu bringen. Wir haben tatsächlich jetzt in Österreich auch wieder große Zeiten der Bedrohung erlebt, gerade auch durch den verhinderten Selbstmordanschlag. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, die Messenger-Dienstüberwachung tatsächlich umzusetzen. Die Menschen, glaube ich, haben kein Verständnis dafür, dass wir das nicht parlamentarisch jetzt zustande gebracht haben, die Polizei auch nicht. Wir möchten auf Augenhöhe gegen Terroristen, organisierte Kriminalität kämpfen. Und das wird den Sicherheitsbehörden und in Wahrheit auch der Justiz verweigert. Und ich halte das für einen schweren Fehler. Es gibt von uns einen Vorschlag im Parlament, der auch, das auch immer wieder das Thema war von Seiten der Grünen, noch einmal gemessen an der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt worden ist jetzt. Und aus meiner Sicht ist es einfach umzusetzen und zu beschließen, nämlich, und deswegen die Frage, warum ihr nicht diesen Schritt mit uns geht. Es ist immer unter richterlicher Kontrolle. Es ist eine Einzelfallsituation. Aber wir müssen doch endlich gemeinsam die Polizeibehörden, auch die Heeresnachrichtendienste, wenn man Spionage bekämpfen will, gerade auch von Seiten der Russischen Föderation, in die Lage versetzen, hier effizient vorzugehen.
Gern. Aber seriös und gescheit. Und dazu eine Geschichte. Nachdem der Herr Kickl, jetzt ist er nicht da, aber den Verfassungsschutz in Österreich in Schutt und Asche gelegt hat, indem er da wieder Rambo reinmarschiert ist ins BVD, und der sozusagen Nachrichtendienst, die Direktion für Sicherheit und Nachrichtendienste, DSN neu aufgebaut werden musste und auch wurde, ich glaube, da haben wirklich alle Parteien gut zusammengearbeitet, war ich beim Innenminister Karner. Ich glaube, es war der 1. März 2023, also letztes Jahr. Und ich habe ihm gesagt, wir haben vor allem ein Thema auch mit russischer Spionage in Österreich. Die ist übrigens nur strafbar, wenn sie sich gegen österreichische Einrichtungen abspielt. Und es war gerade auch hier jetzt über den Sender, über Join eine Dokumentation zu sehen, wie massiv das Thema russische Spionage in Österreich ist. Und das geht uns alle an. Das ist ein Sicherheitsthema, das macht uns nicht verlässlich bei europäischen Partnern. Und habe gesagt, wir müssen was tun beim Thema Spionageabwehr. Es braucht hier meines Erachtens auch eine Nachschärfung des Strafrechts, dass das strafbar wird. Und ja, wenn der DSN der Meinung ist, dass er weitere Befugnisse braucht, um in die Kommunikationstechnologien wie Messenger-Dienste hineinzugehen, dann redet's mit uns, wir strecken die Hand aus, setzen wir uns hin. So, eineinhalb Jahre lang. Und darum ist das nicht seriös. Ist nichts passiert. Kein Gespräch, man hat sie nicht hingesetzt, man hat keinen Vorschlag gemacht. Und jetzt, wie dieses Taylor Swift, die Konzertabsage war, seid ihr in Panik verfallen und habt ihr das vorgelegt, was wir uns jetzt auch angeschaut haben und wieder die Sorge haben, dass es verfassungswidrig ist. Weil es, und da können wir jetzt, das sind jetzt juristisch-technische Details, warum das so ist, aber das liegt mir am Herzen. Ich will keine anlasslose Massenüberwachung und vor allem will ich, dass jedes Gesetz auch der Verfassung entspricht. Und das ist seriöses Arbeiten. Okay. Da setzen wir uns zusammen nach der Wahl und machen das, ja, aber gescheit und bitte auch die russische Spionage
das
mitnehmen.
Das ist der Frau Meinl-Reisinger zu schnell gegangen und der Vorwurf...
Na, also es ist mir zu langsam gegangen und dann und der wird Vorschlag, irgendwie ganz der jetzt schnell etwas gemacht.
Tischweg ist Ihnen zu schnell gegangen und deshalb wollten Sie nicht zustimmen. Dann beschließe ich diesen Teil und der Herr Babler steht hier ganz auf der Seite von der Frau Meinl-Reisinger und benutzt jetzt dieses Mal nicht sehr widerwillig, sondern ganz freiwillig sein Tafel. Sehr gut, das freut uns. Wir kommen zu einem Thema, das im Zusammenhang steht mit sehr, sehr vielen leidenschaftlichen Debatten. Aber wir wollen es bewusst herauslösen und uns den Menschen widmen, die zu uns zugewandert sind, die jetzt in unserer Gesellschaft leben und was wir der Frage, was wir von denen verlangen sollen und dürfen und was nicht. Wir starten wieder. Sie werden sich freuen mit einer Tafelrunde. Zu Zeiten der Migrationskrise im Jahr 2015 hatte die deutsche Kanzlerin, das können wir uns alle erinnern, den Satz geprägt, wir schaffen das. Gemeint war, wir schaffen es, Menschen aus der ganzen Welt Schutz zu bieten und sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wenn Sie jetzt auf die Situation in Österreich schauen, im Jahr 2024, gilt dieser Satz noch? Sagen Sie auch heute noch, ja, wir schaffen das.
2024, mit den Zahlen, zur Flucht oder zur Migration?
Also schaffen wir es auch heuer noch, im Jahr 2024, im Österreich des Jahres 2024, die Menschen, Flucht. Die zu uns gekommen sind, zu integrieren?
Flucht oder Migration ist eine wichtige beides. Entscheidung. Wie kann man beides beantworten?
In beides einer Frage? Kann man die Menschen bei uns
haben integrieren? Haben wir ein Integrationsproblem, ja oder nein, vielleicht so?
Sind alles andere Sachen. Also,
okay, gut, also dazu geben Sie kein.
Nein, ich würde es erklären, da vielleicht, dass Menschen verstehen, dann, wenn die Frage kommt.
Okay, gut. Die Frau Meinl-Reisinger sagt nein.
Ich glaube, wir haben ein massives Integrationsthema. Natürlich gerade auch im Bildungsbereich, wo wir nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben und wo wir nicht wegschauen dürfen, was schiefläuft. Weil das ja genau etwas ist, was ja dann wieder der nicht anwesenden FPÖ in die Hände spielt, die keine Lösungen bringen in dem Bereich, aber das Problem groß machen. Mhm. Und ja, wir müssen gerade im Bildungsbereich da was tun. Das tun wir in Wien ganz massiv, aber brauchen auch auf Bundesebene eine Unterstützung hier, gerade im Bildungs- und Integrationsbereich, dass wir alle an einem Strang sind und sagen, das geht besser in Zukunft, als es bis jetzt gelaufen ist.
Herr Kogler, in Ihrem Programm steht beim Thema Integration sehr viel darüber, wie man Zugewanderte bei der Integration unterstützen kann. Aber was bei Ihnen komplett fehlt, sind konkrete Konsequenzen. Ja, also dass man den Menschen zum Beispiel sagt, es gibt Konsequenzen, wenn ihr es in einem bestimmten Zeitraum es nicht schafft, zum Beispiel Deutsch zu lernen. Braucht's das? Also braucht's mehr Forderungen, mehr Pflichten und nicht nur Unterstützung für Menschen, die zuwandern?
Na, selbstverständlich. Und wir schildern das auch an verschiedenen Stellen aus. Da ist auch mehr zu tun als in der Vergangenheit. Wesentlich mehr investieren in die Deutschkurse. Das gilt für Zugewanderte, aber auch die, die schon da sind und für die, die neu kommen würden, erst recht. Das Wichtigste ist aber auch, bei den Kindern anzusetzen. Wenn wir ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr hätten, dann würde man da auch schon viel weiter sein, weil dort ist die beste Zeit für Spracherwerb. Das ist wesentlich für Schulen, das ist überhaupt keine Frage. Und ansonsten, glaube ich, muss man ehrlich sein, was die ganze Migrationsfrage betrifft. Wir werden das, jetzt ist der Kickl halt abwesend, aber das ganze Gebläre von Festung Österreich und Europa führt ja genau nirgends hin. Wir werden diese Fragen nur europäisch lösen können.
Jetzt sind Sie mir aber wieder abgebogen. Es geht jetzt um die Integration von Menschen, die hier bei uns in Österreich sind. Muss man da sanktionieren, wenn man merkt, jemand kommt nicht weiter mit Deutschkursen zum Beispiel?
Die Frage der Deutschkurse, die muss man entsprechend anbieten. Und dann kann man sich die nächste Frage überlegen.
Aber
da ist noch ein
braucht
Mangel.
Man dann nicht.
Ich sehe keine Strafen. Strafen braucht man ganz woanders. Ich kann das auch anders nehmen mit den notwendigen Sanktionen, was sicher nicht geht. Und ich bin da ganz klar, und schon seit vielen Jahren im Übrigen, was sicher nicht geht, ist, dass wir es so zugelassen haben, und das muss sich wirklich ändern, da passiert aber was, dass Hassprediger, mir nix, dir nix, überall unterwegs sind, dass Rekruteure für Kämpfer des Islamischen Staates ihr Unwesen treiben. Wir haben das in Graz selber ein paar Mal beobachtet und verfolgt. Da gibt es mittlerweile entsprechende Verurteilungen. Und schon gar nicht geht es, dass das Freihaus Kinderzimmer geliefert wird mit den ganzen Plattformen, die da sind. Da muss man voll reinfahren.
Das ist
und
ein
letztes,
wichtiges Thema.
Wenn es sowas gibt, wie religiös motivierten Extremismus, egal von woher, aber wie es wir erlebt haben, auch mit dem Antisemitismus.
Ich muss jetzt schon langsam einen Punkt machen. Sie machen immer sehr, Argument sehr lange noch, Wortmeldungen.
Die Sache ist, dass wir es uns nicht gefallen lassen dürfen, klar, dass da auf unseren Straßen bejubelt wird, wenn in Israel Massaker verübt werden.
Ganz
solche
klar.
Menschen haben mit der, ja, aber das ist mindestens so wichtig wie das vorige. Die müssen damit rechnen, dass sie nicht bleiben können. Und das Strafrecht muss dort auch greifen.
Herr Nehammer, Sie setzen beim Thema Integration vor allem auf die Schlagworte Arbeit und Leistung. Und eine Forderung, die sehr umstritten ist, die Sie auch in den Raum gestellt haben, waren, Asylberechtigte sollen erst nach 5 Jahren legalen Aufenthalts in Österreich vollen Zugang erhalten zur Sozialhilfe. Jetzt gibt es dieses Modell bereits in Dänemark und dazu gibt es eine langfristige Studie, die gezeigt hat, dass dieses Modell wohl dazu geführt haben, dass mehr Kinder in Armut leben in Dänemark, dass mehr Jugendliche früher aus der Schule einsteigen, um die Familie im Erwerbsleben zu aussteigen, um die Familie zu unterstützen, dass die Jugendkriminalität steigt. Ist das wirklich etwas, das Sie in Österreich riskieren wollen?
Also zunächst einmal gilt es nicht nur für Asylwerber oder Asylberechtigte, sondern für alle, die in Österreich leben. Das heißt, wer nicht 5 Jahre dauernden Aufenthalt in Österreich hat, hat sozusagen nicht den vollen Anspruch auf die Sozialleistungen, ist übrigens auch in der EU-Wirklichkeit schon längst abgebildet, weil das in der Dienstnehmerfreizügigkeit, also wenn die EU-Bürger bei uns arbeiten, deren Realität schon lange ist. Die sozialdemokratische dänische Premierministerin würde ihren Befund nicht teilen oder den der Experten.
Das ist eine Studie, die auch die Kommission in die Auslage stellt inzwischen und warnt.
Denn sie haben tatsächlich die Wirkung erzielt, die notwendig war in Dänemark, nämlich auch einen drastischen Rückgang der illegalen Migration. Auch das ist das Ziel in Österreich. Wir müssen eben Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Das ist etwas anderes, aber illegale Migration ins Sozialsystem verhindern. Das halte ich für den wesentlichen Unterschied. Stabilisiert auch die Gesellschaft, wenn wir da Fortschritte erreichen. Und es braucht mehr als das alleine. Wir treten ja auch dafür ein, dass es Asylverfahren in sicheren Drittstaaten gibt, dass eben der Druck von den EU-Außengrenzen wegkommt. Also es ist ein Maßnahmenbündel, wie immer bei diesen Themen. Mhm. Und diese Maßnahmen setzt nicht nur Dänemark um, sondern zum Beispiel auch Griechenland.
Das ist ein Punkt, wie man es schaffen kann, die Zuwanderung ins Sozialsystem zu reduzieren, Herr Babler.
Ja, Max, völlig emotionslos, aber mit einer sehr großen Expertise in diesem Bereich beantworten. Vielleicht, dass man auch denken, das, was Werner Kogler gemacht hat, war wieder auch die Vermischung logischerweise immer mit Migration, mit Gastarbeiterinnen, selbst mit österreichischen Staatsbürgerinnen automatisch zu sehen in der Frage, was ist das für terroristische, extremistische Gefahr. Da gibt es nur eine Antwort, die völlige Härte des Rechtsstaats.
Ja, die Sozialdemokratie
wird keine Kraft in diesem Land zulassen, die demokratische Grundpfeiler in Frage stellt oder gar Frauenrechte in Frage stellt. Wir waren immer die stärkste Kraft, die für Frauenrechte in diesem Land kämpft hat und das bis heute noch. Erstens, das ist eine kurze Antwort. Die zweite ist die größere und die komplexere Geschichte und da muss man mal einbetten. Wir haben seit 15 oder 20 Jahren dieselben Stehsätze hier in solchen politischen Diskussionen. Wir müssen mehr Leute abschieben. Denke mal, okay, da müsste man ein Rückführungsabkommen verhandeln. Haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt. Nur Rückführungsabsichten und Absichtsverträge und Kooperationsverträge, wie wir es jetzt die letzten Jahre gesehen haben. Kein einziges wirksames Rückführungsabkommen. Ich glaube, die letzte war mit der Regierung Faymann. Der zweite Punkt ist, dass wir nachdenken müssen, wenn wir aus der Sicht der Aufgabenstellungen, und es gibt Aufgabenstellungen, ich komme aus der Mitte der Gesellschaft, ich weiß, wie das ist, wenn eine Pädagogin alleine steht in der Klasse, 6 verschiedene Sprachen zu bewerkstelligen hat, 3 verschiedene Kurse von Wertevermittlern eigentlich machen müssen dazu. Und sie hat keine Ressourcen. Schwarz-Blau 1, weit vor Karl Nehammer, hat abgestellt, 80 Millionen Euro eingespart, nämlich genau diese Kräfte, Deutschunterrichtskräfte, zusätzliche Teamteaching in Brennpunktschulen, Integration, schulpsychologische Dienste, abgestellt. Was das heißt, es waren über 800 Lehrer, auch heute fehlen noch immer, allein in der Bundeshauptstadt Wien, durch diese Maßnahme über 300 Lehrerinnen und Lehrer. Und das Ergebnis ist sozusagen dann die Problematik, okay, dieses Integrationsversagen. Und das ist jetzt wichtig, dass wir mal verstehen. Ich stelle mir auf die Seite der Pädagoginnen und Pädagogen, fordere ein, dass sie mehr Ressourcen hat, weil immer von Einsparungen geredet wird, da entlarvt sie natürlich alles, das kostet alles Geld.
Wir haben ein Rekordbudget in Wien als ja, NEOS mit euch gemeinsam, unserem Druck.
Entschuldigung, ich mag es noch ausführen einmal, zu sagen, immer Einsparungen, was heißt noch weniger Lehrer, was sind die größten Ausgaben sozusagen, die wir haben auf der
okay,
Ausgaben?
Aber ich halte
wir haben
ein
Einnahmenproblem.
Wir haben eine sehr lange Wortmeldung bereits.
Bitte
sagen Sie in den nächsten 10 Sekunden das Kern des Themas, weil ich halte jetzt fest, dass Sie sagen, Sie wollen in der Bildung ansetzen und da muss man mehr die Lehrer unterstützen.
Nein, ich bin dafür, dass man Maßnahmen setzt im Integrationsbereich. Endlich einmal nicht nur die Maßnahmen zurückfährt, keine Deutschkurse, keine Kompetenzchecks, die Menschen nicht arbeiten gehen. Wichtig wäre, dass die Menschen Steuern zahlen und den Steuern kosten.
Mehr so braucht man mehr Kompetenzchecks, mehr Maßnahmen.
Natürlich. Ich glaub, Deutsch zu fördern ist das Wichtigste.
Ich würde gerne versuchen, ein bisschen aufzubröseln. Ja, ganz kurz nur. Ich finde schon, dass man beim Thema Integration durchaus auch gerade im Bildungskontext sagen muss, okay, da müssen wir drauf schauen. Okay, man kann jetzt sagen, da ist kein Problem und nur mit mehr Geld werden wir das lösen. Ja, natürlich brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen eine Unterstützung. Ich war selber im Juni in einer sogenannten, furchtbaren Ausdruck, aber Brennpunktschule bin da mitgelaufen. Und unser Weg, den wir ja gehen mit einem Rekordbudget jetzt in Wien als NEOS, war ja eine Koalitionsforderung, ist, dass wir multiprofessionelle Teams schaffen. Das heißt Schulsozialarbeiter und so weiter. Alles richtig. Sind wir da schon da, wo wir sein wollen? Nein, aber diesen Weg gehen wir weiter.
Aber Sie haben ein Rekordbudget geschaffen.
Nein. Der ganz wichtige Punkt ist die Forderung. Die fehlt mir schon. Wir erwarten uns auch drei Dinge von Zugewanderten. Dass sie Deutsch lernen, da glaube ich braucht es...
Sagen Sie die Forderung, die Sie sich erwarten.
Ja, lassen Sie mich ausreden. Das zweite ist, dass sie arbeiten und einen Beitrag leisten und Steuern zahlen und dass sie sich an unsere Werte halten. Und wir haben ein Thema, weil da auch Schulklassen da sind, sehr wohl mit dem Thema auch, wie sind da Ansichten, die mit der offenen Gesellschaft in Widerspruch sind mit unserer Demokratie, unserer liberalen Demokratie. Wir brauchen ein verpflichtendes Fach. Von der Volksschule an.
Okay.
Auch um zu sagen, was wir fordern. In einer Demokratie leben, mit unseren Werten leben.
Was es bedeutet, in der Demokratie zu leben, Herr Nehammer.
Häckeln wird uns nicht weiterbringen.
Vielleicht auch nur ein wichtiger Punkt zu dem, weil es einfach eine falsche Information ist. Rückführungsabkommen kann nur die Europäische Union schließen. Wir als Mitgliedstaaten schließen genau das ab, was Sie jetzt vorher versucht haben, glaube ich, kleinzureden. Abkommen ab mit Staaten wie jetzt unlängst erst mit Marokko, um tatsächlich nicht nur in der Wirtschaft zu kooperieren, sondern auch in der Sicherheit und damit auch straffällige Marokkaner zum Beispiel auch schneller rückführen zu können, was auch gelungen ist. Man muss eben tatsächlich den Faktencheck anschauen.
5, 6 im Jahr.
Und das nächste Thema ist, also wir haben den Themenkomplex Rückführungsabkommen. Wenn man dann auch darüber nachdenkt, wie schaffen wir, dass Deutsch tatsächlich als Sprache, als Grundlage sich in Österreich fortbewegen zu können und auch tatsächlich voranzukommen, besser vermittelt wird, haben wir ja die Deutschförderklassen eingeführt. Das wurde damals schwer kritisiert und hat aber tatsächlich dann zu einer Veränderung geführt. Es gab viel Kritik. Und weil wir vorher auch wieder über das Budget gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, wie hoch das Bildungsbudget in der Republik Österreich ist, weit mehr als 20 Milliarden Euro gibt die Steuerzahlerin, der Steuerzahler, die Republik für Bildung aus. Und wenn Wien budgetmäßig etwas tun kann, dann kann es das deshalb machen, weil im Finanzausgleich dementsprechend verhandelt worden ist und die Steuermittelverteilung so geregelt worden ist, weil ein Bundesland alleine kann nicht irgendwo Gelder einfach herbeizaubern, sondern muss tatsächlich ja aus dem schöpfen, was angeboten wird.
Aber
das heißt also, uns ist das Problem bewusst, aber deswegen braucht es ja die Maßnahmen in einer vielstufigen Form.
Okay.
Und es braucht Konsequenzen, weil Sie das vorher angesprochen haben, dazu konnte ich noch nicht sagen. Ja, es braucht Konsequenzen. Es braucht Konsequenzen, wenn ein Integrationsunwille vorliegt. Es braucht tatsächlich, dass man die Eltern stärker in die Verpflichtung nimmt für ihre Kinder. Und es braucht Maßnahmen, wenn sich die sich zu uns freiwillig auf den Weg machen, denn Österreich ist ein Binnenland und kein Außengrenzland. Jeder, der bei uns ankommt, tut das tatsächlich freiwillig. Von denen kann ich verlangen, die Regeln unserer Gesellschaft anzunehmen und
da
sich auch zu integrieren.
Glaube ich, einig. Und wir sind wieder in einer Werbepause und melden uns zurück mit unter anderem der Frage, wer möchte mit wem nach der Wahl. Bis gleich. Willkommen zurück zur Elefantenrunde auf Puls 4, Puls 24, ATV, Join und Krone TV und zur allerletzten Runde und zur allseits beliebten Frage, wer will nach der Wahl mit wem? Davor schauen wir uns aber noch die aktuellste Sonntagsfrage an, die das Institut IFDD exklusiv für Puls 24 und für Krone TV erstellt hat.
Auch das ist allseits beliebt, allerdings nicht immer bei allen Parteien. Diese neue Umfrage erstellt in den vergangenen Tagen, also nach der Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Österreichs, ergibt folgendes schon eingeblendetes Bild. Demnach käme die FPÖ noch einmal dahinter Hinweis, aber Sie haben es ja alle längst bemerkt. Spitzenkandidat Herbert Kickl hat uns kurzfristig abgesagt. Die FPÖ steht demnach bei 27%, wobei die Bandbreite zwischen 24 und 30 liegt. Also im besten Fall aus Sicht der FPÖ könnte sie 30% erreichen. Im schlechtesten 24. Die ÖVP birscht sich langsam an und kommt immer näher, wäre demnach bei 25%, Bandbreite 22 bis 28. Heißt also so viel wie, dass es möglich wäre, dass die ÖVP auf 28 und die FPÖ nur auf 24 käme. Nur dann hätte die SPÖ eine Chance, auch Platz 2 zu erreichen. Nein, nicht dann. Die SPÖ liegt im Moment bei 21, leicht steigende Tendenz, könnte höchstens 24% erreichen, im schlechtesten Fall aber auch einen Wert unter 20. Die Grünen leicht steigend, nun bei 8%, bei 9%, die Neos so wie zuletzt bei der letzten IFDD-Erhebung Anfang September bei 9%. Bemerkenswertes tut sich vor allem am unteren Rand. Die Bierpartei, die vor einigen Monaten in manchen Instituten noch sogar zweistellig eingeschätzt wurde, liegt nun schon bei 3%, bei stark fallender Tendenz. Christoph Haselmeier sagt, das kann sich nicht mehr ausgehen, die 4%-Hürde zu überspringen und damit ins Parlament zu kommen, während die KPÖ hier auch mit 3% ausgewiesen, aber in Wahrheit die Bierpartei schon in den Daten zu überholen scheint und steigende Tendenz hat. Das heißt, die KPÖ könnte unter Umständen den Einzug ins Parlament schaffen. Darüber hinaus wollten wir ja über eventuelle Koalitionen sprechen. Das tun wir aber mit einem besonderen Mittel. Wir haben nämlich von jeder Partei ein wunderbares Plakat ausgewählt und wir bitten jetzt alle Kandidaten, sich ein Plakat auszusuchen, das ihnen am ehesten gefällt. Natürlich ausgenommen die eigene Partei.
Das ist schwierig.
Aber womöglich gefallen Ihnen ja die eigenen Plakate auch nicht so gut. Herr Bundeskanzler, welches Plakat aus dieser Fünferkollektion, wenn man Ihr eigenes abzieht, würden Sie am ehesten wählen?
Das ist in dem Fall tatsächlich einfach 10% mehr netto von den Neos, spricht auch mich an.
Darf man das auch auf eine eventuelle...
Ach, das ist doch endlich.
Ist Ihnen das unangenehm?
Nein, aber 37 Jahre in der Regierung, das machen Sie es doch endlich. Aber ja, machen wir es, wir werden es machen.
Wollen wir das eventuell auch als kleinen Koalitionsvorflirt sehen?
So, jetzt was ich sage. Also ich weiß, das ist natürlich ein allseits beliebtes Spiel, aber es geht tatsächlich um eine entscheidende Frage. Ja, ich weiß, viel wird zugespitzt auf Kanzlerduell, aber es geht doch darum, wer wirklich den Stift in die Hand bekommt, die Geschichte Österreichs weiterzuschreiben. Und ich möchte nicht wieder eine Neuauflage von Schwarz-Blau. Und
das droht auf jeden Fall. Sie haben es plakatiert, Sie müssen es hier jetzt nicht auch noch ausführlich plakatieren.
Ich will, und nein, seine Antwort auf jeden Fall, ich bin bereit, und das habe ich schon seit vielen Monaten gesagt und auch uns professionell darauf vorbereitet, in einer echten Reformkoalition, ja, die ÖVP wird wieder in der Regierung sein, das ist, glaube ich, keine Rocket Science, aber wirklich den Anstoß zu finden, dass wir wieder eine Chance haben auf Optimismus und Zuversicht, das geht aber nur, wenn wir liefern.
Diese Koalitionsbedingung ist also schon erfüllt. Welches Plakat würden Sie wählen?
Also, also ich glaube, aber nicht aufgrund der Parteipräferenz, sondern tatsächlich, wenn ich mir anschaue, was die Österreicher wollen, ist, also euer Wille geschehe, ich meine, ich will wirklich nicht die FPÖ wählen, aber die Idee ist doch wirklich zu sagen, die Österreicher wollen kein weiter wie bisher. Die wollen, dass Reformen kommen, ein überwiegender Teil. Die sagen das ja auch, die sind ja da weiter auch als die Politik. Und ja, das will ich unterstützen, was eine überwiegende Mehrheit der Österreicher will, nämlich endlich Reformen zu machen. Eine stabile Reformregierung, da braucht's uns. Nur mit uns ist es möglich, diese Reformkoalition auch zu schaffen. Also insofern, ja, wir werden liefern für die Menschen.
Also Sie würden das FPÖ-Plakat
Nein, ich würde nicht die FPÖ, ich würde den Spruch daraus, weil ich sage, der Wunsch der Österreicherinnen und Österreicher möge geschehen nach Reformen. Nicht mit der FPÖ, weil Schwarz-Blau will ich nicht, aber in einer mutigen Reformkoalition mit uns.
Den Blasphemie-Vorwurf, den es rund um dieses Plakat gegeben hat.
Den sehe ich auch. Ja. Da brauchen, also ich muss sagen, also meine
gut, meine dann wäre jetzt
viele,
eigentlich,
die sich daran gestoßen haben, und das kann ich nachvollziehen. Ich, deshalb finde ich immer, man sollte als Politikerin jetzt nicht mit Kreuzen auf Wahlkampf gehen.
Welches Plakat Herbert Kickl wählen würde, das können wir heute nicht in Erfahrung bringen. Aber welches Plakat, Herr Kogler, würden Sie wählen?
Na, ich stelle mal fest, dass Sie mit Klimaschutz offensichtlich wirklich nur plakatmäßig die Grünen beschäftigen. Aber sei es drum, ja, es ist kompliziert, weil ich würde Teuerung stoppen nehmen, weil ich ja irgendwas anderes dahinter vermute oder was ich zumindest interpretieren kann. Ich glaube, das Problem in Österreich ist ja weniger die Teuerung, sondern wie wir das kompensieren. Und da, glaube ich, steht dann schon wieder in Gefahr, dass Kürzungen kommen. Wir haben, und das richtet sich jetzt auch an die SPÖ oder da oder dort sogar gegen die SPÖ, wir haben die Familien- und Sozialleistungen automatisch an die Teuerung angepasst. Das hat es noch nie gegeben. Bruno Kreisky hat das meiste eingeführt. Die wird wahrscheinlich ohne Kreisky gar nicht dastehen mit den Bildungschancen und so. Aber seitdem ist es immer 7 rote Kanzler, immer wieder versprochen worden, aber durchgesetzt haben es die Grünen, dass wir damit auch demonstrieren, dass wir hier auch ein soziales Anliegen haben. Und abschließend, wir stehen und kämpfen für eben Natur- und Klimaschutz, aber auf sozial tragfähiger Basis und mit wirtschaftlicher Vernunft. Und diese Mischung ist es, auf was es ankommt, denke ich.
Herr Babler, Ihre Plakatwahl?
Es ist wahnsinnig schwer. Ich würde mir überall die schönsten Wörter rausnehmen und sie zu einem eigenen Spruch machen. Schwierig. Also von mir einer ganz persönlichen Priorität würde den Klimaschutz auch nehmen als Plakat.
Aber?
Wenn ich das sage, muss ich dabei bleiben. Also ja. Ich muss dabei bleiben, aber natürlich geht es um Stabilität für Österreich. Das heißt, seine Einladung heute ist einfach, ich bin bereit, mit allen zu verhandeln, wenn es um Reformregierung bringt. Da bin ich ganz bei Beate Meine-Reisinger, da darf nichts bleiben, wie es ist. Da bin ich ganz bei Werner Kogler, dass man nachdenkt, wie man Klimaschutz auch tatsächlich umsetzt. Jetzt ist es eurer Größe geschuldet, glaube ich, dass man sich nicht durchsetzen hat können manchmal. Mit der SPÖ wird man da wahrscheinlich weiterbringen mehr, da wird man mehr Reformen weiterbringen. Also es gibt mit allen eine gute Gesprächsbasis, würde ich sagen, bis auf Herbert Kickl, das haben wir klar, Herbert Kickl und die FPÖ, das ist der Unterschied zwischen mir und Karl Nehammer, weil die Demokratie sehr wichtig ist. Und zu den Umfragen auch, man hat gesehen, und das war sehr schön heute herausgerechnet, danke auch dafür, dass die Schwankungsbreiten da waren, dass man sieht, jeder von den drei Parteien kann Platz 1 erreichen, das ist ja die Balkengeschichte, aber ich muss ehrlicherweise auch einen Satz dazu sagen, so wie wir heuer gesehen haben in Salzburg, in Frankreich und heute in Brandenburg, sind Umfragen manchmal auch daneben. Ich glaube schon, die Kraft, dass Menschen die Wahlen entscheiden und nicht die Umfragen, das sehen wir heuer schon ein paar Mal, und ich glaube, dass es wichtig ist, die wichtigen Themen für sich selber zu stellen. Unsere Zuseherinnen und Zuseher werden in der Wahlzelle entscheiden können, ob sie eine Gesundheitsversorgung wollen und wem sie das zutrauen, ob genug Pädagoginnen da sind, dass man das finanzieren muss und dass
danke,
die Superreichs noch einen Beitrag
danke.
Leisten.
Wir das ist die Entscheidung in der Wahlzelle. Keine weiteren Plakate mehr.
Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen zur Analyse über, nämlich zu unserer Kollegin Sabine Loho, die jetzt gemeinsam mit dem Chef des Institutes IFDD analysieren wird, wie die Kandidatinnen und die Kandidaten sich heute Abend geschlagen haben. Dankeschön auf alle Fälle fürs Zuschauen, danke fürs Mitvoten
danke
und einen
Ihnen
wunderschönen
auch.
Guten Abend.
Vielen Dank.
Dankeschön,
danke.
Dass die Kandidatinnen und die Kandidaten sich heute einmal mehr sehr, sehr vielen Fragen und einer sehr langen Sendung gestellt haben. Dankeschön.
Angenehme Diskussionskultur, kann man feststellen, glaube ich.
Haben sogar die Menschen vor den Bildschirmen heute ausdrücklich festgestellt und das freut uns sehr.
Zu tun,
viel Kraft für den Rest ja. des Wahlkampfes und
wenn
bis bald.
Wenn der richtige fällt, geht es aus.
Ne?
Dankeschön.
Jetzt nochmal
danke also,
jetzt nochmal ja, Schüro. Gratuliere zum Aushalten.
Und dann werden wir noch ganz schnell analysieren, was Sie zu Hause gewotet haben. Christoph Haselmeier bekommt gerade auch die neuesten Zahlen herein. Vielleicht noch ganz kurz, wie kommen diese Zahlen zustande?
Also das ist eine Seherbefragung, also Seherinnen und Seherbefragung, die gewichtet wird nach dem Abba-Wahltrend. Was ist der Abba-Wahltrend? Der Abba-Wahltrend ist eine Kumulierung von allen Umfragen diverser Institute, die bei den diversen Medienhäusern einfach auch publiziert worden sind. Ja. Also wenn man so will, ein Querschnitt aller Umfragen und ist natürlich keine repräsentative Befragung, sondern es konnten die mehrere hunderttausend Zuseherinnen und Zuseher haben die Möglichkeit gehabt, hier abzustimmen, die diese Sendung auf den verschiedensten Kanälen verfolgt haben.
Jetzt kommen wir natürlich zur wichtigsten Frage. Wer hat bei unseren Seherinnen und Sehern heute gepunktet? Wer hat diese Umfrage für sich entschieden?
Ja, und hier sieht man, dass der Bundeskanzler Karl Nehammer mit 34%, wenn es nach den Zuseherinnen und Zusehern von ATV, Puls 4, Puls 24, Join, Krone TV gegangen ist, gewonnen hat. 31% für Beate Meindl-Reisinger ist ein ganz ein starker Wert. Andreas Babler hätten sich 26% entschieden und 9% für Werner Kogler. Hier ist es spannend. 91% der ÖVP-Wähler sagen Karl Nehammer, 92% der SPÖ-Wähler Babler, 93% der Beate Meindl-Reisinger, also der NEOS-Wähler, sagen Beate Meindl-Reisinger. Also das sind de facto dieselben Werte, aber nur 73% der Grünwählerinnen und Wähler sagen Werner Kogler. Und die tendieren mit 11% auch zu Andreas Babler, mit 14% zu Beate Meindl-Reisinger und mit 2% zu dem Koalitionspartner, in dem Fall Bundeskanzler Karl Nehammer.
Wir waren heute in der Debatte sehr sachlich. Viele Inhalte konnten abgearbeitet werden. War die Debatte, wie wurde sie angenommen?
Persönlich fand ich, dass das konstruktivste Gespräch im kompletten Wahlkampf war, nicht nur, weil wir heute hier stehen, aber das deckt sich auch mit dem Bild der Zuseherinnen und Zuseher. Die sagen nämlich, 82% der Tonfall der Debatte war positiv und nur 18% sagen, das war negativ. Es hat keine Schreierei gegeben, es hat keine Beschimpfungen gegeben. Das heißt, man hat wirklich versucht, konstruktiv miteinander umzugehen, Lösungsansätze zu bringen. Das heißt, die Konstruktivität ist im Vordergrund gestanden und nicht das politische Hickhack. Ich fand es persönlich angenehm zum Anschauen.
Gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail bei den verschiedenen Kandidaten. Gehen wir zu Karl Nehammer. Hat er den Kanzlerbonus, beziehungsweise wir haben ja auch abgefragt, wie hat sich das Bild, das Sie von Karl Nehammer haben, durch diese Debatte verändert?
Ja, da geht es auf der einen Seite darum, das eigene Wählerklientel abzuholen, aber natürlich auch alle anzusprechen. Und hier sehen wir, hat sich positiv verändert, sagen 20% der Zuseherinnen und Zuseher, hat sich negativ verändert, 23, da speziell FPÖ-Wähler, und ist gleich geblieben, 57. Spannend ist, bei der ÖVP hat sich positiv verändert, also noch einmal eingezahlt, schon bei aktuellen ÖVP-Wählern 56 zu ist gleich geblieben 43.
Schauen wir weiter zum SPÖ-Chef. Andreas Babler liegt am heutigen Abend auf Platz 3. Wie erklären Sie sich das?
Wahrscheinlich wird er auch am Wahltag auf Platz 3 liegen, aber heute ganz klar, weil freiheitliche Wählerinnen und Wähler, also die angeben, kommenden Sonntag die FPÖ und Herbert Kickl wählen zu wollen, der heute nicht bei der Debatte anwesend war, die haben zu Beate Meindl-Reisinger tendiert. Ja, mit einer großen Mehrheit, obwohl sie immer wieder natürlich auch sehr angriffig war gegenüber der FPÖ und Herbert Kickl, speziell im zweiten und im dritten Teil der Diskussion. Und dementsprechend hat sie dann so einen hohen Wert bekommen, weil die, die quasi nicht mit dabei waren, sich mehrheitlich für sie entschieden haben. Aber schauen wir zu Andreas Babler. Hat sich positiv verändert, sagen 30% der Zuseherinnen und Zuseher, hat sich negativ verändert, 37, und ist gleich geblieben, 33. Wichtig auch hier wieder das SPÖ-Parteiprojekt im Sinne der Transparenz. Hat sich positiv verändert, also wieder aufs eigene Konto eingezahlt, 79 der eigenen Roten. Hat sich negativ verändert, nur 2, und ist gleich geblieben, 19. Also auch somit das eigene Wählerklientel, also die 21% derzeit im Upper-Wahltritt, 20, irgendwas, hat er abgeholt.
Kommen wir vielleicht auch noch zum Vizekanzler Werner Kogler zu sprechen. Sie haben es eingangs schon erwähnt, die wenigsten GrünwählerInnen haben tatsächlich auch für ihn, also im Vergleich mit den anderen Parteispitzen, eingezahlt. Wie erklären Sie sich das?
Weil es einfach ein konstruktives Gespräch war und die Menschen einfach, glaube ich, wahrheitsgetreu abgestimmt haben. Aber schauen wir auch hier die Totale an, hat sich positiv verändert. Immerhin noch 15% hat sich negativ verändert. 35 ist gleich geblieben, 50. Spannend hier die eigenen Grünwähler. Und da gibt's schon einen Unterschied zu früher. Ja, hier sagen, hat sich positiv verändert, 61. Ja, und ist gleich geblieben, 36. Und nur 3% hat sich negativ verändert. Das heißt, die Grünwähler, die man derzeit hat, ja, die sagen dann aber schon noch, hat sich positiv verändert, beziehungsweise ist gleich geblieben.
Wenn wir uns die Neos ansehen, Beate Meindl-Reisinger, die einzige Frau in dieser Runde heute, die konnte überzeugen bei unseren Seherinnen und Seher mit einem sehr hohen Wert. Woher kommt der?
Der Wert kommt, wie schon früher erklärt, von der FPÖ in Wirklichkeit. Aber auch hier das Gesamtergebnis hat sich positiv verändert, 33, hat sich negativ verändert, 23, also hier auch ein positiver Saldo, ist gleich geblieben, 44. Innerhalb der Neos, der eigenen, ja, 78. 70 hat sich positiv verändert, also auch hier wieder abgeholt. Das Wählerklientel ist gleich geblieben, 21 und nur ein, also 1% hat angegeben, hat sich negativ verändert. Aber hier ist es spannend, das FPÖ-Parteibreak anzuschauen und da sagen, hat sich positiv verändert, immerhin 26%, hat sich negativ verändert, 32 und ist gleich geblieben, 42, von dem stammt das. Das heißt aber nicht, wenn die FPÖ-Wählerinnen und Wähler jetzt für Beate Meindl-Reisinger gewotet haben, dass sie sie auch am Sonntag wählen. Da werden wohl die große Mehrheit wieder zu ihrer Nummer 1 tendieren und die heißt Herbert Kickl.
Dann sage ich einstweilen herzlichen Dank fürs Dasein. Danke für diese brandaktuellen Zahlen. Eine Woche intensiv. Wahlkampf liegt noch vor uns und natürlich auch vor unseren Seherinnen und Sehern. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie so fleißig mit dabei waren beim Voten. Und ich darf Sie jetzt auch auffordern, umzuschalten, wenn Sie sich weiter natürlich interessieren auf Puls 24. Man sieht im Hintergrund, mein Kollege Werner Selker mit seinen Gästen ist bereit für ein
Spezial. Dass ich noch etwas gerade ins Wort falle. Knapp 15.000 haben mitgemacht. Also das ist wirklich ein toller Wert.
Ein toller Wert und wir hoffen natürlich auch, dass ebenso viele Zuseherinnen heute mit dabei waren. Wir sind uns ganz sicher. Danke fürs Mitdabeisein und damit übergebe ich jetzt an Werner Secker und Bild umstritten Spezial. Schönen Abend. Danke.